Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in Folge 40 und wir nehmen heute zwei Tage vor Weihnachten am 22. Dezember 2019 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja, grüß dich.
Hallo Sascha.
Zwei Tage vor Weihnachten, wobei unsere Hörer wahrscheinlich eher danach oder vielleicht sogar nach Silvester oder womöglich diese Folge erst in 3 Jahren vielleicht hören oder so, wollen wir das natürlich so ein bisschen einordnen, falls am 23. Dezember auf einmal der ganz große Bang kommt und da eine super Neuigkeit an den Tag bringt zum Eurovision Song Contest, das können wir dann natürlich leider nicht mehr so ganz mitnehmen, aber deswegen wollen wir natürlich auch so eine weihnachtliche Stimmung irgendwie hier reinbringen. Ne?
Ey, das hat mir keiner gesagt.
Sonst hättest du die Girlanden rausgeholt.
Sonst hätte ich abgesagt.
Bist du so ein Weihnachtshasser?
Völlig, völlig. Kann ich nichts mit anfangen.
Magst du den Trubel nicht?
Ich habe selber keinen Trubel, weil ich wirklich nicht viel mache und Weihnachten nicht viel abgewinnen kann. Gott sei Dank einen Job habe, in dem ich einfach auch arbeiten kann über diese Tage und das alles so ein bisschen an mir vorbeilaufen lasse. Von daher, den Trubel haben andere, aber es färbt natürlich so ein bisschen ab. Also man kann ja nicht normal einkaufen gehen im Moment. Es gibt ja überall Stress und naja, brauche ich nicht. Ist ja aber bald vorbei.
Ja, man wird in den Stress ja mindestens bei der Arbeit so ein bisschen reingezogen. Ne? Alles muss noch bis Weihnachten über die Bühne gebracht werden, was man manchmal so denkt, das hättet ihr vielleicht auch schon im Sommer mal anschieben können, die oder die Projekte.
Ja, wie gesagt, in meinem Job zum Glück ein bisschen weniger, da der ja eher tagesaktuell ist.
Also du übernimmst sozusagen die, Schichten dann für die Familienväter und Familienmütter wahrscheinlich, ne?
So ungefähr ist das, ja, genau.
Und die sind dann sehr dankbar.
Das will ich hoffen, ja. Muss ich auch sein Standing fürs nächste Jahr schon irgendwie erarbeiten.
Ja, naja, das ist ja dann irgendwie. Ja, wir haben einfach nochmal gesagt, so, wir machen jetzt nochmal eine Folge. Es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Wir haben ja immer so den Anspruch, mindestens in einem Monat immer eine Folge irgendwie zu machen. Und jetzt war die letzte Folge schon so 6 Wochen her. Das haben wir aber so ganz bewusst gemacht. Da können wir ja noch mal, also da kommen noch so einige Themen, wo wir so denken, ach ja, deswegen haben wir auch tatsächlich noch ein bisschen gewartet. In einigen Fällen hat sich da auch tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel getan. Aber an anderer Stelle hat sich tatsächlich ganz viel getan. Und das wollen wir irgendwie heute mal so ein bisschen aufsammeln, würde ich mal sagen.
Das machen wir. Spoiler, ab der nächsten Folge kennen wir endlich auch Musik für den ESC 2020.
Ja. Genau.
So weit sind wir nämlich immer noch nicht.
Nee, wir wissen ein paar Teilnehmer mehr. Da können wir nachher noch mal genauer drauf eingehen. Einiges auch noch zum ESC in Rotterdam. Also da sind einige richtig gute Sachen dabei. Aber kommen wir doch erstmal zu den Sachen, so was wir beide vielleicht so in den letzten, 6 Wochen sind das, glaube ich, schon, irgendwie zwischen den der letzten und dieser Folge irgendwie so gemacht haben, ne?
Ja.
Magst du anfangen?
Ja, das ist ja gleich mal ein Wunderpunkt. Weil ich eigentlich was machen wollte, was ich dann doch nicht machen konnte. Und zwar haben vielleicht einige mitbekommen, es gab in Amsterdam so ein, ja, wie soll man sagen, so ein abendgroßes ESC-Fest im Ziggo-Dom, das ist eine ziemlich große Halle in der Nähe von, wie heißt das, AFAS Live, also auch am Stadion, das ist da, wo das Eurovision in Concert immer stattfindet, aber noch eine größere Halle, deutlich größere Halle. Und die haben sich da einfach mal für einen Abend komplette, wie soll man sagen, das Who is Who des ESC der letzten Jahrzehnte eigentlich eingeladen. ziemlich viele Gewinner, ziemlich viele, die zwar nicht gewonnen haben, aber trotzdem noch starke Figuren sind. Also waren unter anderem Netta war dabei, Eleni Ferreira, Dana International, Verka Sedutschka, Johnny Logan. Hier sei nochmal an unsere Special-Folge erinnert, Podcast-Tag in Kiel. Kanu und der hochgeschätzte Serhat war auch dabei. Also die haben sich da wirklich ein Riesen-Line-Up zusammengestellt und einfach so, das waren glaube ich so 2-3 Stunden dann hintereinander, das so durchlaufen lassen, große Party. Und ich wollte eigentlich hin und ich konnte nicht hin. Das hat mich so geärgert, weil ich hatte eigentlich, nachdem ich Ewigkeiten rumgesucht hatte und auf der Homepage immer nur stand, Infos kommen, dann doch irgendwann den Pressekontakt rausgefunden und die haben gesagt, ja, alles klar, kommst du auf die Liste und auch zum, also die hatten geplant, auch so ein Interview-Nachmittag zu machen, ähnlich wie das beim Eurovision in Concert auch immer läuft, hatten da aber wenig Infos, also da, die wussten am Tag vorher immer noch nicht, wer da überhaupt dabei ist und so, also so Interviews vorbereiten wäre quasi gar nicht gegangen. Aber ich konnte dann auch nicht hin, weil ich krank war. Also schade. Mir ging es einfach nicht gut genug, um nach Amsterdam zu fahren. Dazu kam noch, dass mein Auto auch ziemlich kaputt ist, dass ich gar nicht weiß, ob es das überhaupt nach Amsterdam geschafft hätte mit leuchtender Motorlampe und Riss in der Scheibe. Also
okay.
Ich musste das dann echt schweren Herzens absagen und konnte nicht hin und weiß deswegen noch gar nicht, wie das jetzt so wirklich war, weil es, glaube ich, auch nur so ein paar Fanvideos gab. Ich habe mal nachgeguckt, es soll am Neujahrsabend ausgestrahlt werden im niederländischen TV. Da sind 95 Minuten angesetzt. Ich glaube, das ganze Ding ging eigentlich deutlich länger, also es ist vielleicht auch so ein Zusammenschnitt dann. Ich hoffe, dass man den entweder von hier gucken kann, legal, oder dass es dann irgendwie auch online landet. Also ich bin schon sehr interessiert, wie das war. Vielleicht war ja auch jemand von unseren Hörern da und kann ein bisschen berichten. Würde mich dann schon sehr interessieren, was ich da verpasst habe.
Also die Kollegen von Eurovision.de waren ja da. Alina hat ja ein paar Interviews geführt. Die werden ja jetzt immer mal so nach und nach so rausgehauen. Da hat
sie einen kleinen Text haben die auch gemacht.
Ja, genau. Da hat der, das können wir noch mal in die Shownotes. Der Marcel Stober hat da auch noch mal einen Artikel dazu noch mal geschrieben. Und Alina hat dann, da ist glaube ich so ein ganz kleines Video, wo sie nochmal Keno, Mahmoud,
Sergei Lazarev
da nochmal Stille Nacht in ihrer Landessprache nochmal singen lässt. Das ist so ganz, ganz stimmungsvoll. Und Sergei Lazarev hat sie dann auch nochmal interviewt, der dann erzählte, dass er beim Geschirrspülen wirklich entspannen kann.
Naja, da könnte er mal bei mir vorbeikommen.
Ja, habe ich auch gerade so gedacht. Und vielleicht auch eher so eine PR-Nummer, keine Ahnung. Das war irgendwie ganz nett. Wir können ja einfach mal, wir haben so eine Livestream-Seite auf unserer Seite. Dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht tatsächlich ein YouTube-Video irgendwie sehen. So ein paar Fan-Videos kann man sehen, aber das ist halt immer nur aus einer ganz bestimmten Position.
Ja, das ist dann auch immer vom Ton her nicht so geil. Also ich bin da schon an dieser Fernsehaufnahme sehr interessiert und mal schauen, ob man die von hier gescheit gucken kann.
Vielleicht kann man das irgendwie, es gibt natürlich mit Sicherheit auch so Experten, die das dann so mit so einer VPN-Leitung dann irgendwie sich dann trotzdem angucken, weil meistens sind ja diese Livestreams dann immer gesperrt. Ist ja, glaube ich, bei ARD und ZDF ja, glaube ich, auch so, wenn man so vom Ausland aus die Mediatheken oder so angucken will. Das geht ja auch nicht so ohne weiteres.
Ja, nicht bei allen Sachen. Das kommt dann immer, also ich kenne es ja nur aus dem Sport, aber da ist es dann häufig, dass die Rechte halt einfach begrenzt sind.
Aber
da gibt es Tricks. Wir wollen euch da jetzt auch gar nicht weiter reinreden, was es da für Tricks gibt. Ihr werdet sie kennen.
Genau. Nein, aber wenn man dann krank ist, also als du mir das erzählt hattest, da habe ich mich so an den Vorentscheid 2018 erinnert. Da bin ich eigentlich auch viel zu krank irgendwie hingefahren. Da hatte ich mir auch gerade irgendwie eine heftige Erkältung irgendwie aufgesackt. Und da hatte ich sogar auch das Hotel schon storniert. Und dann habe ich so, ach nee, ich will da doch hin und so weiter. Und schließlich und endlich war es dann so, dass ich dann doch hinterher noch mal 2 Wochen krank war. Und das ist dann irgendwie, ja, das ist schade, aber da geht dann auch die Gesundheit da auch tatsächlich vor.
Ja, leider. Und es war bei mir dann halt auch noch die Kombination. Also hätte ich gedacht, ich schleppe mich jetzt auf der letzten Rille hin und dann ist sowieso erstmal ein paar Tage Ruhe oder so.
Ja.
Dann wäre mir garantiert das Auto stehen geblieben und wie gesagt, man wusste ja auch nicht, welche Art Interviews man jetzt vorbereiten konnte und welche nicht, weil die wirklich von dieser Liste von, weiß ich gar nicht, 30 Künstlern oder so,
eine ganze Menge, ne?
Einfach nicht sagen konnten, wer jetzt da ist und wer nicht. kannst du nicht 30 Interviews vorbereiten und dann mal gucken, ob der irgendwie, ob zwei von denen dann vor dir stehen. Das war auch ein bisschen schwierig. Es war jetzt halt auch das erste Mal, dass das so stattgefunden hat in dieser Art. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, weil es schon sehr spannend klang und natürlich auch Mitte Dezember finde ich eigentlich eine ganz schöne Zeit für sowas ist, weil man wartet noch so, was wir jetzt machen die ganze Zeit, man wartet darauf, dass irgendwie, dass man was zu hören kriegt vom neuen ESC, aber ist eigentlich auch noch so aufnahmefähig für so eine, ja, Legendenrunde, möchte ich mal sagen.
Mhm. Und wer hat das jetzt genau veranstaltet? War das jetzt vom niederländischen Fernsehen oder die haben einfach nur die Kameras hingestellt und das war wieder von irgendwelchen Fans auf die Beine gestellt? Wer hat das irgendwie da gemacht?
Ehrlich gesagt konnte ich das gar nicht so richtig rauslesen. Also dieser Presse-Promo-Kontakt, das waren glaube ich sogar Belgier.
Mhm.
Also so eine belgische Agentur, die sich darum gekümmert hat. Deswegen weiß ich nicht, wirkte eher so wie Konzertveranstalter irgendwie. Also ich weiß nicht, wer da jetzt wirklich dahinter steckt. Es muss ja jemand sein, der ESC-affin ist, der sich das ausdenkt, aber das war für mich jetzt auch nicht so rauszulesen, weil diese Seite, die es dazu gab, wie gesagt, da habe ich nachgeguckt, um Pressekontakt zu finden oder so. Da stand dann einfach nur, ja, Infos folgen. Dann war da so eine Maske, so eine Kontaktmaske. Dann habe ich da was eingetippt und da stand, geht nicht abzuschicken und so. Also es war wirklich richtig schwierig, da überhaupt mit denen in Kontakt zu treten.
Okay.
Deswegen ist es ein bisschen, war nicht so einfach für mich auch zu sehen, wer dahinter steckt. Aber habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeguckt, nachdem ich dann endlich einen Kontakt hatte.
Mhm. Ja, die Organisation wird dann wahrscheinlich voll in das Event selber gesetzt und dann ist halt so Presse noch so eher so nebenbei wahrscheinlich, ne?
Das, ja, gerade wenn man es zum ersten Mal macht und das vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, ja. Ja gut, wobei bei dieser Line-Up, die da jetzt war, das waren ja wirklich ESC-Superstars, die da aufgetreten waren.
Und es war eine große Halle. Also ich meine, da passen, glaube ich, ich habe nachgelesen, passen 17.000 rein.
Mhm.
Da ich jetzt nicht da war, weiß ich nicht, ob sie 17.000 Karten dafür hätten verkaufen können, weil es gibt ja manchmal sind diese Hallen ja so, dass du ein bisschen was abhängen kannst oder wie auch immer. Und es war auch garantiert nicht ausverkauft, weil es bis zum Tag vorher auch noch viele Karten zu kaufen gab. Aber ich glaube, es war auch nicht peinlich leer, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe auf den Bildern. Wie gesagt, da fehlt mir jetzt der Live-Eindruck. Aber ich denke, das war schon was, worauf man auch aufbauen kann und was man wieder machen kann, was man jetzt nicht als Pleite abhaken muss. Zumindest nicht von dem, was ich gesehen habe. Also ich stecke jetzt nicht drin und habe es auch nicht aus der Nähe gesehen, leider.
Mhm. Ja, man kann so ein paar YouTube-Videos auch sehen. Ich glaube, so auf diese Stehplätze, das war, glaube ich, noch so ein bisschen luftiger, aber jetzt nicht leer. Und auf den Rängen, glaube ich, saßen auch eine ganze Menge Leute, ne? Also das glaube ich, ja, wollen wir mal hoffen. Man kann natürlich vermuten, dass das vielleicht eine einmalige Sache war, weil das jetzt sozusagen so eine Auftaktgeschichte, es gibt jetzt da, gab dieses Ed Grote wie heißt das? Ed Grote Song Festival Fest.
Ja, das klingt sehr gedoppelt, ne?
Ja, ja. Und das, und
das so. Wir verstehen es auch, bitte keine Rolle.
dass das vielleicht so eine einmalige Sache ist als Auftakt, aber es sah so aus, als wenn man so denkt, Mensch, das könnte man irgendwie auch tatsächlich jedes Jahr stattfinden lassen. Hast du da noch im Hinterkopf, was da so eine Karte gekostet hätte?
Das war komplett unterschiedlich. Also dadurch, dass ich ja dann sowieso eine Pressekarte bekommen hätte, musste ich mich auch nicht weiter drum kümmern. Aber ich glaube, das ging, da gab es sehr billige Karten. Die waren dann irgendwo hinten oben oder so. Und die gingen, glaube ich, schon bei, lass mich nicht lügen, 18 Euro oder so los.
Ah,
also
ja,
wirklich, dass du da auch preiswert hättest reinkommen können. Und unten Stehplatz war dann halt deutlich, deutlich teurer, so Konzertpreise halt. Aber das war jetzt, wir kommen noch dazu, nicht vergleichbar mit dem eigentlichen ESC.
Ja, das ist da. Aber es ist dann, man kann es sich leisten, ne?
Genau.
Das ist dann schon irgendwie da ganz gut. Ja, fein.
Man muss sich ja immer Amsterdam leisten können, das ist das größere Problem.
Ja, das ist, das ist ja auch so eine Geschichte. Also bis die Leute da hinkommen, muss man sich auch erstmal überlegen, naja, dann brauche ich ja irgendwie ein Hotel und oder irgendeine Unterkunft zumindestens und man muss da auch irgendwie hinfahren. Egal, ob man jetzt fliegt mit der Bahn oder mit dem Auto fährt oder so, das kostet ja auch irgendwie und das müssen sich natürlich auch so, es gibt ja da tatsächlich auch schon so einige Veranstaltungen auch so geballt in der Zeit. Das will ja dann auch irgendwie alles mal irgendwann verdient werden. Ne? Das ist dann, ja, aber es wäre schön gewesen, aber es sah sehr, sehr stimmungsvoll auf und vielleicht kannst du ja im nächsten Jahr dann davon berichten, wenn sie dann in die zweite Runde,
bitte.
Runde da gehen.
Mach das bitte, wer auch immer Veranstalter ist.
Was gab es denn bei dir sonst noch so in den letzten 6 Wochen, was da, was du noch gemacht hast?
Das ist eine gute Frage. Da fällt mir eigentlich ehrlich gesagt nicht viel ein. Also zumindest nicht viel mit ESC-Bezug.
Ah, okay. Mhm.
Oder hattest du noch auf irgendwas spekuliert, was ich noch erzählen muss? Mir fällt nämlich nichts mehr ein. Ich weiß, dass du noch was gemacht hast und da freue ich mich sehr auf den Bericht. Aber bei mir war tatsächlich so, es ist im Moment die Ruhe vor dem Sturm, wie wir sie so oft nennen. Ja. Sie ist immer noch da.
Ja, das ist so richtig wahnsinnig viel, aber du sagst es tatsächlich schon. Ich war am 11. Dezember im Konzert bei Duncan Lawrence. Da bin ich, ich wäre da selber im Moment auch gar nicht so darauf gekommen, da hinzugehen. Ich hatte das immer mal geschaut. Es hätte sogar ganz gut gepasst, weil ich glaube, am 11. Dezember war dann halt Duncan. Und es war ursprünglich auch mal geplant, ich glaube sogar in der gleichen Location, Übel und Gefährlich nennt sich das, sogar das Konzert von Pender, die es dann aber irgendwann, ich glaube im Oktober, November, glaube ich, dann abgesagt hat. Und verschoben auf den März sozusagen. Wahrscheinlich will man das nochmal neu aufsetzen oder oder es gab Probleme, die man jetzt irgendwie so nicht kennt. Und da hatte ich mal ganz ursprünglich, habe ich mal gedacht, ach ja, dann könnte man ja irgendwie mal sich beide Karten besorgen und dann geht man dann so 2 Tage hintereinander mal ins Konzert. Zumal ich mir das so auch tatsächlich für 2020 mal wieder mehr vorgenommen habe, mal wieder in mehr Konzerte irgendwie halt zu gehen. Und das war ein guter Anfang. Und da hat mich dann Patrick, ist ein sehr intensiver Hörer unseres Podcasts.
Viele Grüße.
Und viele Grüße. Und wir waren auch dieses Jahr zusammen in Amsterdam bei Eurovision in Concert. Wir kennen uns auch schon eine Weile. Wir sind, glaube ich, so 6-7 Jahre, glaube ich, auch bei Twitter schon miteinander befreundet und schreiben uns gegenseitig dann auch so Kommentare, auch viel mit EC-Bezug, auch vieles andere. Und da hat er mich irgendwie angesprochen, ob ich vielleicht in Hamburg mir dieses Konzert angucken will. Und da er ja in Süddeutschland lebt, habe ich erst so gedacht, das ist ja komisch, wieso guckst du dir das nicht in München an? Und das war, glaube ich, irgendwie eine Woche vorher. Da hatte er wohl keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, Mensch, kannst ja auch irgendwie bei mir übernachten. Und dann haben wir uns am 11. Dezember im Übel und Gefährlich dann dieses Konzert angeschaut. Das ist ja in dem alten Luftschutzbunker am Heiligen Geistfeld, also auch unkaputtbar sozusagen und auch mit sehr schlechtem Handyempfang. Also ich konnte während des Konzerts nicht einen einzigen Post irgendwie loslassen. Das habe ich dann hinterher dann erst gemacht.
Sollst doch nicht, du sollst ein Konzert
geben. Ja, genau. Aber man ist ja dann Journalist.
Ich mache das tatsächlich nie, glaube ich. Also bei Clubkonzerten zu posten irgendwas, das mache ich auch immer erst danach.
Ja, so manchmal, so ein bisschen mache ich dann schon irgendwie.
Es sei denn, es ist wirklich schlecht und mir ist langweilig.
nein, also langweilig war es nicht, aber es
kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen bei ihm.
Es ging nämlich, nur es ging gar nichts. Also Patrick hatte, glaube ich, irgendwie mal einen Balken ab und zu, aber die Wände sind da wohl tatsächlich so dick und man kam auch irgendwie nicht irgendwie in ein WLAN, was vielleicht offen war und angeboten wäre. Da kam man irgendwie halt auch nicht ran. Aber
ist im Schlachthof in Wiesbaden ähnlich. Das wird dann nur schwierig, finde ich, wenn man jemanden sucht. Also wenn man versucht, sich irgendwie in dieser Halle dann zu finden.
Ja.
Ich weiß gar nicht, Übel und Gefährlich ist bei mir schon länger her, dass ich mal da war. Aber die sind vielleicht ähnlich groß oder Schlachthof, das ist vielleicht noch ein bisschen größer. Wenn man sich dann da sucht und keinen Empfang hat, dann wird das schwierig. Dann wieder raus, empfangen, dann wieder rein. Es ist alles, aber ansonsten sollen die Leute das Konzert gucken.
Ja, vielleicht war es auch tatsächlich, wo wir gerade standen. Macht vielleicht auch irgendwie was aus. Wie auch immer. Also es war jetzt nicht so schlimm. Ich habe da ein paar Fotos gemacht, auch einige Filme. Ich habe da auch bei Instagram auch was veröffentlicht. Das könnt ihr euch ja dann auch nochmal anschauen. Und es war ungefähr, ich glaube, maximal werden da 500 Leute gewesen sein. Was ich ja immer ganz schön finde. Also so kleinere Clubkonzerte.
War es ausverkauft?
Das weiß ich nicht. Ja, beziehungsweise doch.
Ich weiß, Köln war lange vorher ausverkauft. Und okay. Die haben ja einige auch hochverlegt gehabt dann. Mhm. Oder glaube ich sogar alle Konzerte in
also es gab, Hallen. Also es gab an der Abendkasse tatsächlich Tickets, fällt mir gerade okay. ein. Und die gab es aber auch zu dem gleichen Preis. Also es stand unten, als wir kamen, kam uns auch einer entgegen, der hatte noch zwei Tickets zum Verkaufen. Also insofern, ja, also man kam, glaube ich, noch am 11. sogar auch rein, wenn man das wollte. Aber es war voll, es war schon jetzt nicht so, oh, naja, ESC-Künstler und da kommen dann wohl nicht so viele. Also sicherlich hätte er jetzt nicht eine der beiden großen Arenen in Hamburg, die dann auch, weiß ich nicht, auch irgendwo so bei 15.000 oder 20.000 Zuschauern liegen, die hätte er mit Sicherheit jetzt so nicht voll gekriegt. Das glaube ich, da ist der Bekanntheitsgrad noch nicht so riesig. Aber um sozusagen alle Hamburger ESC-Fans irgendwie einzusammeln, war das irgendwie super. Das Konzert ging auch erst um 21 Uhr los. Ich hatte auch erst so vermutet, naja, wir kennen ja bisher auch nur so zwei Veröffentlichungen. Einmal dieses Arcade und dieses, ich habe schon wieder vergessen,
Love, Don't Hate It.
Yeah, Love, Don't Hate It. Und ansonsten habe ich so gedacht, na gut, vielleicht würde er irgendwie covern oder so. Und da war es dann, dem war dann nicht so. Vorweg gab es noch so eine Art Voract mit Sam Calver. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Hast du hier reingeschrieben? Ja. Kenne ich aber nicht.
Also der hat dann eigentlich nur so auf seiner Gitarre geklampft und das war dann eigentlich ein bisschen zäh, muss ich leider sagen. Ich habe dann jetzt hinterher bei YouTube.
Du musst für mich Reviews schreiben, eindeutig.
ja, also ich habe dann bei YouTube so ein bisschen nochmal geguckt, was der so gemacht hat. Da sind ganz gute Lieder dabei. Bei dem Konzert, da hörte sich leider jeder Song an wie der erste. Und das war so ein bisschen, und Leute fingen dann auch an, sich zu unterhalten und so weiter. Ist natürlich für
das ist so assi, ey. Ne,
das ist für so einen Künstler natürlich auch ein bisschen doof. Aber irgendwo waren wir dann doch alle ganz froh, dass er um 9:30 dann fertig war. Also, aber ich glaube, dass er ein guter ist. Ich glaube nur, man hätte ihm auch ein bisschen mehr Technik auch noch geben müssen, um seine Songs auch ein bisschen. Aber wahrscheinlich wollte man dann dadurch Duncan so ein bisschen mehr Raum geben. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und was da ein bisschen doof war, also dadurch, dass der wirklich nur mit seiner Gitarre da stand und das Equipment für Duncan stand da auch schon. Und man hat dann immer noch mal 20 Minuten Pause gemacht, so, ne? Also,
ja, gut, der ne? Klassiker.
Das ist so ein bisschen, wo ich dann so denke, naja, gut, dann kann es meinetwegen auch noch 5 Minuten und dann müsste es aber eigentlich so losgehen. Aber dann kam er auch tatsächlich so mit Paukenschlag irgendwie, also und es war wirklich von der ersten Minute an bis zur letzten ganz tolle Songs, also natürlich Arcade und was man sonst von ihm kennt, aber eben wohl auch ganz viele Dinge, die wohl demnächst auch auf seinem Album wohl sein werden. Vielleicht ist er gerade so noch in dieser Schaffensphase, dass er vielleicht auf den Konzerten noch so probiert, welcher Song kommt überall ganz gut an, den packe ich da jetzt drauf. Oder hat er einfach ganz tolle Songs, insbesondere, was man ja auch schon von seinem Act in Tel Aviv halt kennt, diese hohen Töne, das kann er einfach super geil. Und vor allen Dingen, was mir da jetzt aufgefallen ist, gar nicht so sehr in Tel Aviv, der hat eine enorme Bühnenpräsenz. Also das ist wirklich, der spielt auch mit dem Publikum und das war wirklich, das war ganz großartig. Es ging irgendwie ungefähr noch eine gute Stunde, sein Konzert, und hat natürlich auch diese obligatorische Zugabe dann auch gegeben, aber das hat sich auch tatsächlich wirklich gelohnt. Also das war wirklich, die Akustik war super, ist ja manchmal in so kleinen Räumen auch nicht immer so ganz selbstverständlich, und wie gesagt, er singt ja auch wie auf der CD. Also man hat fast das Gefühl, ja, das muss ja Playback sein. Also es ist wirklich ganz große Klasse. Du hast ihn ja, glaube ich, auch schon mal irgendwo auf dem Festival oder so auch schon mal erlebt, ne?
Genau, das hatte ich hier ja auch berichtet beim Tuckerville in den Niederlanden. Da hat er ja auch, ja, ich bin ein bisschen zu spät gekommen wegen dieser Einlasssituation, aber da hat er ja, glaube ich, dann auch so eine gute halbe Stunde gespielt und das auch komplett ausgefüllt. Also es deckt sich eigentlich genau mit den Eindrücken, die ich hatte, die du jetzt beschreibst. Mhm. Der ist einfach ein richtig guter Sänger, starke Präsenz, aber halt auch nicht so, was man jetzt bei den Beschreibungen noch vermuten könnte, dass das so zu perfekt ist. Also das gibt's ja auch, dass du denkst, okay, das kann jetzt alles und ist aber irgendwie steril. Das ist es halt überhaupt nicht, weil er auch noch diese fast naive Freude darüber hat, jetzt auf so einer Bühne zu stehen und vor Leuten zu singen. Und es ist wirklich, auch das habe ich hier schon erwähnt, das kann ich immer noch mal gerne sagen, schön zu sehen, dass beim ESC, bei so einem gerne auch mal übertrieben inszenierten Wettbewerb, einfach auch jemand gewinnt, der auf einer Festivalbühne oder auf einer Clubbühne steht und das Ding einfach dann rockt für eine Stunde oder wie auch immer. Also der, dem du wirklich so einen Auftritt auch geben kannst und der das macht. Ja. Der das auch, also er hat, wird wahrscheinlich auch wieder seine Band dabei gehabt haben, aber der das quasi alleine dann ausfüllt und da eine richtig gute Show hinlegt.
Ja, ja.
Deswegen wundert mich nicht deine Beschreibung, habe ich ähnlich empfunden.
Ja, also er ist da jetzt, glaube ich, auch durch. Hamburg war, glaube ich, die letzte deutsche Stadt. Danach war, glaube ich, dann nochmal so in Stockholm oder so, habe ich dann gesehen. Ich glaube, er ist jetzt auch damit durch. Hat auch versprochen, wenn das Album raus ist, dann würde er dann wohl, glaube ich, nochmal ein Konzert irgendwie machen und käme dann auch nach Hamburg. Und für alle die das irgendwie jetzt nicht geschafft haben, das nächste Mal und nochmal Duncan Lawrence irgendwann im Konzert irgendwo in der Ankündigung sehen, hingehen, das lohnt sich. Also das ist wirklich ganz groß. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Sie wären blöd, wenn sie den ESC in Rotterdam jetzt nicht dafür nutzen würden, ein Album von ihm rauszubringen und zu promoten.
Ja, ich weiß nicht, hast du da Infos, ob da schon was Genaues geplant ist? Aber man kann es wahrscheinlich vermuten, dass da was in der Mache ist, ne?
Genau, es ist zu vermuten. Und ich meine, es war tatsächlich auch das Interview mit unseren Lieblingsösterreichern, Merci Cherie. Ich meine, da hat er es ja auch schon so angedeutet, ne? Das wollen wir, glaube ich, an dieser Stelle sowieso auch mal empfehlen. Marco hat da mit ihm gesprochen. Das war, als das Konzert in Wien war. Da hat er ihn am Mikro gehabt. Können wir uneingeschränkt empfehlen und kommt in unsere Shownotes.
Unbedingt. Folge 28, falls ihr da noch mal genau gucken wollt. Da haben sie, und da kommt er halt, wie gesagt, auch das Interview habe ich tatsächlich irgendeinen Tag vorher, vor dem Konzert, mir noch angehört. Und da kommt er auch super nett rüber und ja, wie du schon sagst, so ein bisschen naiv, aber er weiß schon, was er so tut, und das ist schon, irgendwie ganz, ganz groß. Also hat mich sehr gefreut. So ein ähnliches Konzert hatte ich mal vor Jahren von Guy Sebastian mal gesehen. Das war im Knust und das war auch ganz großartig. Guy Sebastian befüllt natürlich in Australien so ganz andere Hallen als jetzt so kleine Clubkonzerte. Aber das macht natürlich dann schon Spaß, wenn man so merkt, dass so ein Sieger nicht nur so ein One-Track-Pony irgendwie halt ist, sondern auch tatsächlich eine Bandbreite hat seines Schaffens. Das macht natürlich wirklich ganz viel Spaß. Ja.
Weißt du, wen ich mir mal im Clubkonzert angeguckt habe?
Na?
Tom Dice. Kennst du noch Tom Dice?
2010, ne?
Belgier, der war, ne? im Lena-Jahrgang.
Ja.
Der da einfach nur mit seiner Gitarre und dieser komischen, was war das, Weste oder so. Also ich meine, Peter Urban hat sehr gelästert über sein Outfit, sah auch ein bisschen komisch aus. Aber der entsprang ja auch irgendwie so einer X-Factor oder irgendeiner Castingshow. Und der hat tatsächlich auch einige Coversongs gespielt. Das ist jetzt das, was du gesagt hast, Duncan hat das gar nicht gemacht. Da hätte man es ja auch erwarten können, weil er ja auch diese Vergangenheit hat. Das hatte Tom Dice damals gemacht, aber das war in der Butch Cup, in der alten Butch Cup in Frankfurt. Das war auch, war sehr schön und stimmungsvoll und hatte sich gelohnt. Aber dass man jetzt ESC-Künstler in Clubs sieht, ist ja doch eher selten.
Ja, oder es wird dann irgendwas ausgerufen und dann werden die Konzerte doch wieder abgesagt, weil sich dann doch nur 15 Leute irgendwie gemeldet haben, die eine Karte wollen.
Ja, ich glaube, bei Duncan, ne, war es so, die hatten die Tour schon geplant, gebucht vor dem Finale, vor dem ESC-Finale.
Okay.
Ich meine, die kamen entweder kurz vorher raus oder damit, also muss einfach schon gebucht gewesen sein. Und deswegen kam dann auch diese Hochverlegung, weil er dann ja wirklich gewonnen hat und doch sehr viele irgendwie abgegangen sind auf seinen Song. Deswegen hatte sich das dann noch mehr gelohnt, als sie ohnehin schon gedacht haben wahrscheinlich.
Ja, aber das, wie gesagt, das das war super. Also geht hin, wenn ihr da irgendwo mal seht, dass der noch mal Konzert irgendwo in eurer Nähe macht. Ich habe noch tatsächlich auch, wenn das nicht so ganz professionell ist, habe ich noch einen Mitschnitt gefunden von jemandem, der mit dem Handy da so eine von dem Hamburger Konzert da was aufgenommen hat. Solange das da bei YouTube ist, können wir das euch da natürlich auch verlinken. Da hat man dann noch mal so einen kleinen Eindruck, wie das Ganze da irgendwie war. Ja, ich habe noch ein bisschen so an der Technik ein bisschen gefummelt. Wir haben ja so aus Spaß gesagt, Mensch, wir müssen ja eigentlich mal so eine Hotline haben.
Spaß wurde ernst.
Spaß wurde ernst. Wir haben natürlich da jetzt nicht irgendwelche Callcenter-Leute da im Hintergrund, die da sitzen.
Doch, wir haben gesagt, wir verkaufen das nach außen so, dass wir jetzt so ein ganzes Callcenter betreiben.
Genau, genau. Und wir haben da jetzt so eine Telefonnummer geschaltet, weil der Hintergrund war, das habe ich jetzt tatsächlich mal gemacht, weil es manchmal auch vielleicht ganz nett ist. Wir kommen ja gleich noch mal zu den Kommentaren, die wir so in den letzten Wochen bekommen haben. Manche wollen ja vielleicht auch gerne mal einen Audiokommentar hinterlassen. Und wenn man so selber Podcaster ist, ist ja kein Problem. Da hast du ja irgendwie das Equipment dazu. Klar, man kann auch über sein iPhone oder Android-Handy da auch über so eine App irgendwas aufnehmen und es dann irgendwie verschicken. Aber wir wollen das auch noch ein bisschen niedrigschwelliger machen, indem wir da auch eine Nummer angegeben haben, wo ein Anrufbeantworter geschaltet ist. Das ist die Nummer 04101 854 7955. Ist allerdings auch auf unserer Website escgreenroom.de nochmal angeschlagen. Und da, ich habe es gestern nochmal ausprobiert, man kann 2 Minuten lang kann man da was aufsprechen. Und das ist sozusagen, wenn Leute irgendwie sagen, Mensch, ich möchte noch mal gerne Aufkleber von euch haben vielleicht oder mir ist das und das bei eurer letzten Folge aufgefallen oder dies oder jenes, dann habt ihr da eine von vielen Möglichkeiten, uns einen Kommentar zu hinterlassen und das eigentlich relativ niederschwellig. Und ja gut, und wenn ihr mehrfach irgendwie anruft, dann könnt ihr auch irgendwie 4 oder 6 Minuten irgendwie dann sprechen. Aber wenn wir das dann vielleicht auch noch veröffentlichen sollen, sind ja dann 2 Minuten auch, glaube ich, dann ausreichend. Und dass wir dann uns da irgendwie entsprechend da nochmal drauf antworten können. Das ist so das, was so ich als Infrastrukturbeauftragter dieses Podcastes nochmal irgendwie auf die Schiene gesetzt habe. Und ja, und dann haben wir natürlich auch noch so einige Kommentare zu unserer letzten Folge Bim Bam Eurovision irgendwie bekommen, wo wir ja hauptsächlich auch über den Junior Eurovision gesprochen haben. Und ja, magst du da mal anfangen, Sonja, mit dem ersten Kommentar?
Ja, dann würde ich aber den ersten noch nehmen, der weniger mit dem Junior Eurovision zu tun hat, sondern mehr damit, dass ich mich über das Motto aufgeregt habe.
Ja, ja.
Open up. Wir haben es hier groß besprochen, dass ich den nicht so geil finde. Und da kam jetzt ein Kommentar von Corinna. Vielen Dank, der ist ziemlich lang, deswegen werde ich ihn nicht komplett vorlesen. Er ist auf unserer Webseite komplett zu lesen. Sie schreibt aber, das sei ein typischer Fall von Lost in Translation. Und kann verstehen, dass ich das Thema nicht so mag, wenn ich so interpretiere, wie ich es beschreibe. Aber sie ist sich sehr sicher, dass es so nicht gemeint ist. Und versteht das selbst eher im Sinne von sei nicht so engstirnig. Damit wird vor allem Fremdenfeindlichkeit angesprochen, aber auch so kleine Sachen wie probier mal was Neues aus oder sei nicht immer gegen alles, was nicht deinen Vorlieben oder Erwartungen entspricht. Und sie hatten selbst auch in ihrem, als sie, glaube ich, das Motto veröffentlicht hatten, hatten sie so ein kleines Teaser-Video, da war das immer Open Up To und dann kam irgendwas. Also Open Up To Each Other, To Talent, was auch immer, was sie sich da ausgedacht haben. Und dann auch noch der gute Hinweis, und es soll ja auch für die Mentalität der Niederlande stehen, ein Land mit vielen Einwanderern aus aller Welt, wovon einige Teil ihrer Kultur geworden sind. Ja, alles so richtig. Und klar, es ist natürlich, das ist aber auch so das Problem, man kann das in so viele Richtungen interpretieren und es braucht einfach diese Erklärung. Das finde ich halt so schade an dem Motto, weil ich habe gesagt, wie ich es für mich verstehen könnte, wenn ich es, naja, beleidigend, aber wenn ich es irgendwie doof auffassen würde. Das habe ich das letzte Mal ja dargelegt, so, dass ich es dann ein bisschen fordernd finde und jetzt öffne dich mal und jetzt mach doch hier mal mit, so ungefähr.
Sei mal lustig.
Richtig, lach doch mal. Natürlich werden die das so nicht gemeint haben, aber es ist halt offen in diese Richtung für Interpretation, das reicht ja schon. Und deswegen finde ich es dann auch schwierig. Es ist mit all diesen Erklärungen, die jetzt auch Corinna hier geliefert hat, völlig okay, völlig richtiger Ansatz. Find aber, dass es einfach zu viel dieser Erklärungen braucht. Also da dann lieber so ein wirklich generisch langweiliges Motto. Und du musst es halt eben nicht ewig erklären in irgendwelchen Trailern und dann nochmal und was könnte damit und natürlich irgendwie alles. Diese Community ist ja auch offen. Also ich meine, es gibt nichts Offeneres als so eine Eurovision-Community, ganz ehrlich. Also denen brauchst du auch nicht sagen, sei offen gegenüber Neues oder so. Das kriegen die schon alleine hin. Trotzdem vielen Dank für den Kommentar und natürlich der letzte Satz ist super. Ich hoffe mal, dass sich Sonja dem Motto vielleicht etwas öffnen kann. Perfekter letzter Satz. Ja, also vielen Dank. Und verstehe ich absolut, aber ich hoffe, dass ich da meine Sicht der Dinge auch verständlich machen konnte.
Ja. Ja, jedenfalls vielen Dank, Corinna, für deinen Kommentar.
Wie gesagt, der ist sehr ausführlich, den könnt ihr auf unserer Homepage noch nachlesen. Der würde jetzt hier den Rahmen tatsächlich sprengen, wenn ich den komplett vorlese, aber super viele Gedanken dazu auf jeden Fall.
Ja, und dann gab es auch noch mal so ein paar Antworten auf unsere Junior Eurovision-Folge oder auf das Thema direkt.
Ist dir mal was aufgefallen?
Was denn?
Dass die alle auf meiner Seite sind oder fast alle.
Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich kann die ja tatsächlich einmal kurz vorlesen und dann kann ich da ja auch dazu noch mal was sagen. Also Rico, der hat, glaube ich, das erste Mal irgendwie bei uns was hinterlassen. Vielen Dank dafür. Der hat ungefähr eine Woche nach unserem Erscheinen sich dann gemeldet. Das ist ja auch manchmal so ganz interessant, weil viele haben natürlich ihren Podcatcher so voll, dass sie natürlich auch nicht jetzt sofort, oh, Green Room kommt raus, jetzt höre ich das gleich. Also da dauert es natürlich dann manchmal auch eine Weile, bis wir dann auch gehört werden. Insbesondere die letzte Folge war ja auch relativ lang. Und er schreibt nochmal wieder eine tolle, informative Folge. Ich empfinde den Junior ESC auch immer als eine etwas skurrile Veranstaltung, gehe aber mit Sascha, dass die Veranstaltung in den letzten 3 Jahren gewachsen und besser geworden ist. Habe persönlich sogar 3 ESC-Lieder in meiner Playlist. Frankreich, also meint er wahrscheinlich von diesem Jahr.
Deins.
Genau, Armenien 2018 und Albanien 2015. Kann mich da ehrlich gesagt leider nicht jetzt so dran erinnern an diese beiden Song Contests, weil das geht mir eher so beim Junior Eurovision, auch wenn ich das schon das ein oder andere Mal ganz gerne sehe. Ich habe die Lieder dann aber auch relativ schnell wieder vergessen. Das muss ich dann zu meiner Schande auch immer gestehen. Und dann hattest du ja letztes Mal auch einige Alben vorgestellt, unter anderem die von Conchita Wurst. Und da schreibt Rico Respekt, also gutes Album, getragen von einer starken Person, und Hit Me ist für ihn ein Megasong und er läuft bei ihm auch rauf und runter. Ja.
Ja, das deckt sich ja mit meinem Eindruck. Also Hit Me ist auch mein Lieblingssong auf jeden Fall.
Ja. Ja. Und natürlich hat sich auch wieder Tobis gemeldet. Vielen Dank, dass du uns auch immer so aufmerksam hörst. Aber er gehört auch zum Team Sonja und er kann zum Junior Eurovision auch nicht, er kann diesen Hype da auch nicht so ganz nachvollziehen. Und manchmal ist es schon unangenehm, sich anzusehen, und ich schaue das nur wegen des ESC-Feelings. Allerdings ist die Show immer Sonntagnachmittags, und da das auch viel kürzer geht als der ESC, ist das auch immer ein netter Zeitvertreib für ihn, weil es halt draußen kalt ist und regnet und man sich dann wahrscheinlich eine heiße Tasse Kakao irgendwie dann macht und dann diesen Junior Eurovision irgendwie sich anschaut. Außerdem ist es auch nicht selten, dass ein ESC-Teilnehmer irgendwann beim ESC auch auftaucht, nämlich zum Beispiel Russland 2014, San Marino 2015 oder dieses Jahr Serbien 2019. Und wenn du schon die Musikvideos schlimm fandest, dann warte mal ab, wenn die Kinder mit Nervosität und schlechtem Englisch die Punkte für die Länder vergeben, wo die typischen Amazing-Show-Floskeln natürlich nicht fehlen dürfen. Ja, du hast es ja mittlerweile dann auch schon mal dir angeguckt, da können wir ja gleich noch mal drüber reden. Aber es ist tatsächlich so, viele schlagen sich da wirklich auch auf deine Seite, und ich kann das auch vollkommen verstehen. Für mich ist es tatsächlich auch eher so eine Art Vorglühen auf den ESC, also wo ich dann so denke, ja, da kann man sich schon mal warm laufen, sich mal in Songs reinhören und mal gucken, wer kann denn da vielleicht das Rennen machen und das dann so hinterher ein bisschen abgleichen, ob man das dann schon ganz gut irgendwie vorausgesehen hat oder auch nicht. Ich glaube, auch die Kollegen vom Merci Cherie Podcast haben uns ja auch noch mal geschrieben, dass sie Team Sonja sind und sogar so, diesen.
Jetzt wird es international.
Ja, genau, jetzt wird es international und naja, ist ja auch in Ordnung. Und sie boykottieren das so mehr oder weniger, weil sie auch nicht finden, dass Kinder da in so einer Show irgendwie auftreten sollten. Und ja, also so ist das. Damit gemeint. Jedenfalls vielen Dank dafür, für die tollen Kommentare.
Ja, vielen Dank.
Das ist wirklich ganz, ganz groß. Und wir freuen uns auch, wenn ihr mal nicht unserer Meinung seid und dann völlig konträr und sagt, oh, Sascha, was hast du denn da gesagt? Das geht ja gar nicht und so. Und das macht gerne, da lernen wir dann ja auch letztendlich daraus, dass wir da auch nicht immer nur so in unserem eigenen Saft da irgendwie halt schmoren. Ne? Ja, hast du noch irgendwie bei dir jetzt so Kommentare gehabt, irgendwie bei Twitter oder so, wo du jetzt sagst, das wäre dir jetzt
nö,
noch
das
aufgefallen?
Das waren eigentlich so die größten auffälligen.
Ja.
Ja, sprecht uns an wegen Aufkleber, ich habe hier noch einen Batzen.
Ja, unbedingt, auf jeden Fall, das ist da ganz wichtig. Ja, und dann haben wir hier in unserem Dokument, das habe ich sogar reingeschrieben, Junior Eurovision, 24. November, in Klammern kurz gehalten. Also
wir müssen jetzt erstmal deine Enttäuschung auffangen, dass Frankreich das Ding nicht geholt hat.
Och, so schlimm fand ich das jetzt nicht. Also
aber du wirktest ein bisschen enttäuscht von dem Auftritt.
Ja, ja, ja. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben uns das ja, du hast ja das ja, glaube ich, auch angeguckt, ne? Das,
ja, oder, aber nur für hier, ja.
Ja, das war.
Ich habe mich durchgequält.
Das, ja gut, das war so eine dienstliche Anweisung, ne? Dass so, dass
ja, genau. Das steht leider im Vertrag, ich habe vorher nicht reingeguckt.
Ach, scheiße. ja, also ich habe mir ja sogar auch, Tag vorher gab es bei YouTube, irgendwie gegen Mittag gab es ja da diese Pressekonferenz, die hatte ich mir dann irgendwie angeschaut.
Okay, die habe ich nicht geguckt.
Und da war es natürlich dann sehr, die hatten also nicht wie beim ESC so einzelne Pressekonferenzen, sondern die sind dann zusammen in der Gruppe aufgetreten. Die Kinder, die jetzt kein Englisch konnten, die hatten dann Übersetzer dabei, die dann sozusagen das übersetzt haben, was die dann auf die Fragen geantwortet haben. Und da war das dann tatsächlich auch so ein bisschen so ein Gap dazwischen, so wo man denkt, ja gut, es sind halt auch nur Kinder, die sind halt noch nicht so abgefuckte PR-Experten und bis hin zu, ja, so wie so kleine Kinderstars in Hollywood, die dann so, so wie so Erwachsene dann schon so völlig abgebrüht dann so an, oh, ist amazing und tolle Show und dass ich hier sein darf und so weiter. Also da ist mir die Serbin da tatsächlich so aufgefallen, die so gefühlt irgendwie 8 war oder so und da so ein bisschen so, Shirley Templer da irgendwie dann so gespielt hat da bei diesem Auftritt oder bei dieser Pressekonferenz. Das war, ja, und da kam auch nicht so wahnsinnig viel bei raus, weil es dann halt auch so, ja, schön hier zu sein und so.
Waren das wenigstens auch wieder so ESC-Fragen?
Ja, genau.
Country so proud of
you. Ja, das, so war das eigentlich auch und wo man sich eigentlich auch selbst schon beim erwachsenen ESC schon sagen kann, ja, eigentlich kann man jetzt langsam auch mal die Pressekonferenzen auch mal streichen, weil da kommt sowieso nichts wirklich ist da irgendwie bei rum. Ne?
Dazu muss man sagen, ich bin ja ab und zu mal bei Fußballpressekonferenzen, also so Spieltags-PKs vor den Spielen, so 2 Tage vorher oder so. Und wenn ich da Bilder poste, dann schickst du mir gerne mal irgendwie eine Nachricht mit so einer ESC-Floskel. So, the whole country is proud of you, we love you so much und so. Und echt, ich habe schon irgendwie so eine Schere im Kopf, dass ich, irgendwann wird es passieren, dass ich da mal das Mikro kriege und wahrscheinlich vergesse, meine Frage zu stellen und einfach genau sowas sagen. Das ist einfach.
Tolles Spiel. Ihr habt ja da ganz toll gespielt. Also ich bin so stolz auf euch.
Ja, wir sind alle so stolz. So, ja, da fehlt dann noch, dass man noch so eine Fahne umhängen hat und so,
ja, genau.
Angemalt an den Backen und so. Und das muss ich mir dann immer vorstellen, wenn ich da in diesen Spieltags-PKs sitze. Ja.
Wo bleibt da die journalistische Neutralität, ne? Das ist dann.
Ja, oder also noch besser ist ja, wenn die dann anfangen, the whole country is so proud of you, yeah, so amazing on stage. Und dann irgendwann selbst diese Leute, die diese Pressekonferenzen leiten beim ESC, die sind ja auch immer so. Also da war ja in, was war denn das, Wien oder so, da sagte Mons Semmerloh, ja, ich war ja mit Guy Sebastian zusammen im Fitnessraum und dann fing die irgendwie fast an zu hyperventilieren, oh, ich stell mir das gerade vor. Mhm. Und denkst du, ja, tolle Pressefrau, ja. Und, aber selbst die sagen dann ja irgendwann so, yeah, what is your question? Und dann stehen diese Leute mit dem Mikro da so, question, how do you feel? Ja. Sagst so, eigentlich wollten die nur mal was loswerden. Ja? Mm. Ist, ich muss echt aufpassen, dass ich das nicht beim Fußball vermische und irgendwann so aus mein Gehirn so ausschaltet und dann, dass ich das mal sage. Es wird dann so ein YouTube-Hit und ich bin der Depp da drin. Freut euch drauf, es wird passieren irgendwann.
Ich werde ja, dich da öfter bei Twitter dann dran erinnern.
Mach das. Aber diese in der Kinder-PK, also da hat es dann aufgehört, das habe ich mir nicht angeguckt.
Ja, ja, also die ging auch nicht lange, das war glaube ich eine Stunde oder so, da wurde dann auch noch so ein Glückwunschvideo von Duncan Lawrence dann irgendwie eingespielt, der dann auch den Teilnehmern alles Gute gewünscht hat und so und ja, und die saßen dann halt, wie gesagt, da alle so auf so Sitzwürfeln, die Teilnehmer und ja, war eine ganz, vielleicht weil das auch nur diese eine Pressekonferenz war, war das dann natürlich auch mit Pressevertretern auch voll, was ja zum Beispiel so in Tel Aviv jetzt dieses Jahr irgendwie, da waren Plätze für 300 Leute und vielleicht waren immer 15 Leute da, so. Und das ist natürlich dann auch, und immer die gleichen stellen da die Fragen und das ist natürlich auch alles so. Aber man guckt sich das irgendwie an, so ein bisschen auf die Vorbereitung dann, was dann Tag später passiert ist. Und ja, wie gesagt, das war jetzt halt am, das war dann auch am Sonntagnachmittag, also ganz kindgerecht. Und es gab auch drei Hosts, Ida Nowakowska, Alexander Sikora und Roskana Wigel, die also letztes Jahr den Junior Eurovision auch gewonnen hat für Polen. Und Polen hat auch in diesem Jahr zum zweiten Mal, was wohl jetzt auch für diesen Wettbewerb auch das erste Mal wohl war, zweimal hintereinander jetzt auch gewonnen. Und ja, Vicky Gabor hatte ja auch tatsächlich bei YouTube so durch die Decke gehende 2 Millionen Views, während so die richtig Guten hatten noch so 500.000 so während des Wettbewerbs und die anderen so dann diese 30.000, 40.000 Aufrufe. Und es war letztendlich nachher auch so ein bisschen vorhersehbar, wer da dann zumindest so in den Top 5 oder Top 10 irgendwie da halt so übrig geblieben. Ich glaube, die größte Überraschung war da dann tatsächlich auch, ich muss das jetzt gerade mal hier durch, das war ja hier Kasachstan, wo wir ja erst so gesagt haben, so naja, Disney und so weiter. Und der Kleine war ja da so teilweise mal auf dem Siegertreppchen zwischendurch während der Punktevergabe und
ja,
so.
Ja, der hat, ne? Glaube ich, die Jurywertung gewonnen. Mhm. Das ist, man merkt, ich habe da schon einen riesen Abstand zwischen das Event und mich selber gebracht. Mhm. Aber ich meine, der hatte die Jurywertung gewonnen. Und gut, ich meine, wir hatten es ja thematisiert, ich hatte es ja aufgebracht, dieses Video war einfach 10 Nummern drüber, ja, ja, wie er in diesem Schloss steht und alles ist irgendwie Gold um ihn rum und so.
Ja.
Aber man muss sagen, der hat halt saugut gesungen.
Ja,
also das war halt ja auch so ein dramatisch aufgebautes Ding und der war einfach gut, der hat super gesungen.
Ja, der Auftritt, der war tatsächlich irgendwie auch ganz gut. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was ich da jetzt, wo ist Kasachstan? Ja, genau, ich habe noch geschrieben, Walt Disney lässt grüßen, wobei der Junge ganz goldig ist, alles sehr kitschig, aber könnte auch gewinnen. Also das hatte ich dann während der Show irgendwie da mal so. Ne? Ja, also ja, das ist ja auch immer, kann man dann hinterher immer sagen, aber das ist mir zumindest aufgefallen, wenn wir jetzt mal den Dreh machen auf Frankreich, da war es natürlich so, man konnte, ich glaube, na, so 2 Tage vorher, konnte man ja schon das Online-Voting irgendwie halt mitmachen. Und da hatte man zwar schon dann auch Ausschnitte aus den Proben dann sehen können, aber man kannte ja eben halt auch schon den Clip. Und der Clip aus Frankreich ist natürlich sehr, sehr schnell und witzig und bunt und so weiter geschnitten. Und das hat natürlich auf der Bühne, ich sag mal, es war nicht schlecht, aber es hat dann, es hat das Video nicht erreicht. Und da war natürlich dann nachher so die Punktevergabe, während der Show ist natürlich dann auf andere Dinge gegangen. Und da war zum Beispiel der Kasache, das war dann schon, das war doch, glaube ich, mit diesem goldenen Tor und so weiter irgendwie. Aber das war eben für die Bühne gemacht und ich glaube, dafür hat er dann auch seine ganzen Punkte auch bekommen und insofern ja, war das schon sehr überraschend und deswegen muss man ja auch immer wieder sagen, dass am Schluss wirklich dann auch gilt, was da auf der Bühne passiert und nicht, was da vorher in Videos und so weiter irgendwie geschieht. Da kann ja immer noch eine ganze Menge irgendwie halt passieren, ne?
Ja, da fällt mir Holland sofort ein. Also du hattest ihn ja so ein bisschen so als verwöhntes, komisches Rich Kid irgendwie abgetan, als wir drüber gesprochen haben, ja. So letztes Mal. Aber das war auf der Bühne. Die haben ja wirklich auch diese Bühne genutzt, haben da eine Show draus gemacht, ja. Mit mehreren Jungs choreografiert. Das war eigentlich alles ganz witzig anzuschauen. Da hatte sich jemand Gedanken gemacht, so muss das eigentlich auf der Bühne sein. Das hat sich dann auch irgendwie so schön abgehoben vom Rest, fand ich.
Ja, es ist, glaube ich.
Rein die Bühnenshow, also der Song war jetzt halt ein bisschen lasch, aber ja.
Also es war, bei ganz vielen war es so, dass sie eigentlich im Grunde die Bühne nicht genutzt haben und das haben die Holländer.
Du hast halt die Wand da im Hintergrund irgendwie bespielt und fertig.
Ja. Und das haben die Holländer zum Beispiel irgendwie schon ganz gut, das war so irgendwie so eine Bank, glaube ich, ne, wo sie dann da drauf rumhüpften und so und das haben sie eigentlich irgendwie ganz gut gemacht. Aber ja, und ich würde mal sagen, bei den ersten fünf kann man so sagen, ist, glaube ich, schon mehr oder weniger gerechtfertigt. Die Spanier waren auf Platz 3. Ja, da waren, also diese hohen Töne waren.
Ich glaube, mein Favorit war auf Platz 6, oder? Nordmazedonien ist, glaube ich, Sechster geworden.
Ja, das ist Sechster geworden. Ja, war auch gut. Die war auch gut. Aber sonst, ich sag mal, wenn man jetzt so die unteren Plätze sich anguckt, dann muss man sagen, ja gut, das war dann aber auch, das war nicht schlecht, aber da waren auch sehr gewöhnliche Sachen dabei und die können natürlich dann auch nicht wirklich so viele Punkte irgendwie auch dabei erzielen. Also insofern.
Es haben halt auch viele versucht, irgendwie so auf diesen Zeitgeist zu gehen mit wir retten die Erde und so. Ist ja erstmal löblich, aber es wird natürlich irgendwann redundant, wenn dann, weiß ich nicht, 6 Songs oder so in diese Richtung gehen. Und natürlich, der Sieger hat es am besten eingefangen. Das war ja auch so ein bisschen die Intention hinter diesem Song, wenn ich den richtig verstehe. Und dann, ja, wenn die alle die gleichen Themen haben, dann setzt sich halt da der Stärkere durch und der Rest fällt dann auch total ab.
Ja.
Und dann kommt natürlich irgendwie Frankreich trotzdem nochmal hoch, auch wenn das nicht so eine geile Bühnenshow war, aber das setzt sich halt von diesen ganzen anderen Songs ab.
Ja, ja.
Und deswegen, wenn die anderen einfach nur ein Thema haben, ja, ist ja logisch, dass da nicht alle irgendwie vorne sind.
Ja. Ja, also es war ein ganz unterhaltsamer Abend oder Nachmittag. Es waren dann noch, was habe ich da? Ja, sie haben dann noch so eine All-Stars Share the Joy, haben sie dann nochmal das Motto des diesjährigen Junior Eurovision dann irgendwie als Song. Da hat jeder dann nochmal so eine Liedzeile gesungen von den 19 Teilnehmern. War dann auch nochmal. Und wie gesagt, es ist, glaube ich, für die Länder so ein bisschen so eine Art Generalprobe, wenn sie selber mal so ein ESC ausrichten.
Also Polen könnte das machen, die müssen noch ein bisschen, die Hosts noch ein bisschen besser Englisch lernen, aber sonst war das schon sehr ambitioniert.
Ja, also da ist halt, und ich glaube, da steht auch die EBU jetzt auch sehr stark dahinter, dass auch diese Bühnenshow vom Junior Eurovision auch, glaube ich, da ganz auch professionell sein muss. Und insofern ist das, glaube ich, ist das gut anzusehen. Ich kann die Kritik tatsächlich auch sehr gut verstehen. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt sagt, das muss unbedingt stattfinden. Wenn es jetzt heißen würde, nein, wir stellen das jetzt ein, würde ich jetzt auch keine große Krokodilsträne jetzt irgendwie weinen. Aber wie gesagt, es ist zum Vorglühen und war dann irgendwie auch ganz nett. Und es hat, glaube ich, die Richtige gewonnen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wobei ich jetzt auch schon gar nicht mehr im Hinterkopf habe, wie der Song eigentlich ging. Aber ich hatte zumindest noch in Erinnerung, dass das eine ganz gute Geschichte war. Also hier,
ich fand es nur krass, die ist ja 12, ne? Die haben die geschminkt, dass die aussah, als wäre die volljährig.
Ja.
Das ist auch so, das kommt zu diesem Grusel, den ich da empfinde, irgendwie auch.
Ja, das kam mir, wie gesagt, in dem Video von der Carla aus Frankreich war das auch so, da habe ich erst so gedacht, die muss doch schon 18 sein oder so, aber ja, geht ja gar nicht und so. Und die war 14, ne? Und du, ja, gerade so bei Mädchen kannst du natürlich ein bisschen Make-up und dann sind die schon gleich irgendwie 5, 6 Jahre älter, sehen die aus, ne? Das ist natürlich,
warum,
ja, ja. Das,
also abgesehen davon, wenn sie in die Disco wollen. wollen, von mir aus, ja, wenn sie Alkohol kaufen wollen.
Aber es ist so, es machen einige Delegationen machen das gut, also jetzt zum Beispiel vielleicht auch so die Niederländer oder so, das war dann schon eher so Boyband kindgerecht gemacht und wenn das so in der Richtung irgendwie halt ist, ist es dann auch in Ordnung, aber wenn man da so versuchen will, kleine Erwachsene da zu produzieren.
Ja, das machen halt dann, die meisten, ja, oder versuchen die meisten, klappt ja auch nicht.
Ja, und das ist halt so ein bisschen so, also insgesamt bei den Liedern auch schon in der Vorbereitung auf die Geschichte ging es mir dann auch so, dass wirklich also zwei Drittel so austauschbar waren, dass ich so dachte, ja, also das ist so ein bisschen, naja, ich denke, ich habe ja immer so dieses Bild vom ESC zum Beispiel auch, dass ich sage, ja, das ist im Grunde genommen wie einer sagt irgendwie, okay, bei mir können wir feiern, jeder bringt irgendwie was mit. Und da bringen dann garantiert 5, 6 Leute alle nur Kartoffelsalat mit. Und der bleibt natürlich dann stehen und irgendeiner bringt was, was nur er mitbringt und das ist super lecker und ist auch dann schnell aufgegessen und so weiter. Und so ist es beim ESC auch. Man muss nicht irgendwie das tun, wo man so denkt, ach ja, ja, dann mache ich einfach Kartoffelsalat irgendwie und dann ist der Erfolg natürlich auch nicht da. So, und das so, ich gucke ja immer gerne auch so bei Vorentscheiden und so weiter, ich gucke da immer gerne drauf, kommt irgendjemand mit was ganz Außergewöhnlichem, also was ich so in der Form noch nie gehört habe oder selten gehört habe oder es ist mal anders arrangiert, so diese typischen, sag ich mal, so Dance-Sachen, ESC der 2000er, ja, das habe ich 100.000 Mal schon gehört irgendwie und dass die dann...
Trotzdem würde es uns fehlen, wenn ein ESC komplett ohne wäre. Also irgendwer muss das für die Quote schicken. Also ein Kartoffelsalat braucht man mindestens, sonst ist es ja auch eine Scheißparty.
Ja, ja, ja. Ja, so wie Keno, ne? Wer hat vorausgesehen, dass Keno irgendwie da Publikumsliebling irgendwie halt wird und auf Platz 1 des Televotings irgendwie halt kommt? Das ist halt, ja, das sind dann so diese Ausnahmegeschichten.
Hoffentlich treffen wir in Rotterdam jemanden von der norwegischen Delegation. Letztes Jahr war der Kartoffelsalat des Wettbewerbs.
Ja, die anderen sind dann stehen geblieben, ne? Genau.
Ich wäre ja so jemand, ich würde Musik mitbringen und dann würden mich alle angucken so, hä, was ist das?
Ja.
Wir haben Essen gesagt. Ach so, ihr habt Essen gesagt. Ich komm noch mal rein. Ich gehe noch mal zur Tanke im Moment.
Na gut, irgendeiner muss auch Essen mitbringen bei so einer Party, ne? Sonst wird es ein bisschen fad.
Du wolltest ja von allen Essen haben.
Ja.
Okay, ja, wir schweifen ab. Kurz gehalten, Junior Eurovision ist vorbei, Gott sei Dank. Jetzt wieder zum Richtigen.
Auf zum nächsten Jahr.
Oh Gott, nein. Genau, wir machen ab jetzt, wir drehen das jetzt um. Wir behandeln jetzt den Junior ESC wie den Großen und den Großen nur so in 1,5 Folgen.
Ja, wir machen einen kleinen Ableger, ne? Wir machen irgendwie, ja. Genau, wir machen so eine kleine.
Den Junior ESC Green Room.
Genau. Jetzt auch für
Nein,
Kinder.
Nein, das machen wir nicht, Leute, nicht ausschalten, wir machen es nicht.
Jetzt auch für Kinder. Ja, dann Eurovision Song Contest. Ja, wir haben es eben schon in den Kommentaren besprochen. Open Up kannten wir ja schon. Aber es sind ja jetzt noch schöne kleine andere Sachen dazugekommen, nämlich zum Beispiel das Logo. Ja, Logo, ich gucke gerade mal. Ich hab da
was. Jetzt wartest du wieder drauf, dass von mir ein Rant kommt.
Ich kann ja mal einmal kurz einen kurzen Absatz vorlesen, was Eurovision TV dazu geschrieben hat. Es gibt ja immer dann so PR-Geschichten und Sitze Barker sagt auch noch was dazu und so. Das sparen wir uns jetzt. Einfach kurz, das ist also so eine Art, irgendjemand hat getwittert, die Glücksspirale. Es ist so ein rundes Logo und Eurovision TV schreibt dazu, wurde der Eurovision Song Contest ein Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel ins Leben gerufen, Europa durch Musik näher zu bringen. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Wettbewerb für neue Länder, neue Talente und neue Technologien geöffnet. Um diese Botschaft zu verstärken, wurde eine datengesteuerte Vignette entwickelt, die die Geschichte des Eurovision Song Contest auf zeitgemäße Weise feiert. Das Das Logo ist eine abstrakte Darstellung der Flaggenfarben der 41 im Jahr 2020 teilnehmenden Länder in der Reihenfolge ihrer ersten Teilnahme. Das Logo baut auf dem Design früherer Ausgaben des Eurovision Song Contests auf, die in den Niederlanden stattfanden. Also das ist, es gibt da auch so ein Video, das setzen wir euch auch nochmal in die Shownotes, wo man sozusagen sehen kann, man hat also die Flaggen genommen und teilt sozusagen die einzelnen Farben, gehen dann sozusagen in so einen Trichter. Und dadurch entsteht sozusagen so eine Art Vignette. Und wahrscheinlich kann man da tatsächlich jetzt auch sagen, so ähnlich wie bei Open Up, man muss da auch sehr viel erklären, ne?
Genau, das wäre auch mein Problem damit. Also die Idee dahinter finde ich sauschön, muss ich sagen. Also du hast ja eben gerade vorgelesen, aber auch, das zeigt auch mit das Problem. Das war ja eine riesig lange Erklärung. Und es ist auf den ersten Blick nicht zu erfassen, was das irgendwie will. Es sieht so ein bisschen zerfleddert aus, fand ich. Also im ersten Moment habe ich gedacht, was soll das jetzt sein? Natürlich, das Gute ist, es macht halt auch neugierig. Also es lädt mehr oder weniger dazu ein, dann auch nachzugucken, was willst du mir jetzt damit sagen, was soll das irgendwie sein?
Ja.
Aber ja, es ist nicht ganz so einfach zu verstehen erstmal. Also ist ja wirklich viel dahinter und wenn das irgendwie noch datengesteuert ermittelt wurde, wie man das jetzt am besten macht, sagt ja dann auch schon viel aus. Gute Idee und ich wäre übrigens sehr enttäuscht, wenn da nicht in Rotterdam Fächer verteilt werden, die genauso aussehen.
Ja, sie haben ja schon Abbildungen gezeigt, ne? Wie so, man sieht da irgendwie hier die Straßenbahnen in Rotterdam, die wohl dann auch damit beklebt werden, mit diesen Farben, mit diesen.
Ich will ein Fächer-Giveaway.
Ja, mit die müssen wir mal direkt gucken, gibt's vielleicht auch noch. Und wie gesagt, und es gab so Abbildungen auch, wie die Tassen dann nachher aussehen und irgendwelche Umhängetaschen oder so. Also, und ich denke mal, dass dieser Aufbau sozusagen, das wird wahrscheinlich so kreisförmig sich immer aufbauen, das wird wahrscheinlich auch bei den Postkarten dann irgendwie wieder sich durchschlagen. Also es hat ein bisschen so eine Anmutung so eines Logos der 70er Jahre. Das wird da auch geschrieben auf Eurovision TV, dass es so in diese Anlehnung und auch ein bisschen in Anlehnung an die vergangenen Logos, wo der ESC immer mal in den Niederlanden stattgefunden hat, dass man das so ein bisschen weiter fortführt.
Und vielleicht will es auch ein bisschen zu viel, wenn man da so viel Erklärung hat.
Ja, ja, das ist mir gerade, wo du das vorhin auch so nochmal erklärt hattest aus den Kommentaren mit diesem Open Up. Es ist natürlich, es ist schon okay, wenn man so ein ganz klein bisschen so zwei, drei Ecken nochmal so um die Ecke denken muss. So, was ist damit jetzt gemeint? Aber wenn es 15 Ecken sind, ist es vielleicht ein bisschen zu Kopf gesteuert, ne? Also dann
es sind eher 16 Ecken und dann stehst du wieder da, wo du angefangen hast.
Ja, genau, genau. Das, also man dreht sich im Kreis. Um jetzt in dem Logo zu bleiben. Und letztendlich ist es nachher, wenn es ein gutes Event wird oder so, dann ist dann auch eher das Logo vielleicht auch eher so zweit- oder drittrangig. Aber so ist natürlich im Moment, so sieht es dann halt aus. Und ich fand tatsächlich den besten Kommentar dazu, die Glücksspirale findet in Rotterdam nächstes Jahr statt. Also das ist halt so ein bisschen ganz witzig, fand ich noch. Das ist ja sozusagen, stellt sich ja da, so wann die Länder das erste Mal teilgenommen haben und dann entwickelt sich dieser Kreis. Und so ähnlich hatte wohl neulich die NATO auch wohl irgendwie ein Video gedreht, wo man dann sieht, dass da so die da war dann immer ein Soldat, war immer in der jeweiligen Uniform bekleidet des Landes, was da eingetreten ist. Und dann kamen so nach und nach auch oft aus der Seite dann so die Länder, die dann der NATO auch beigetreten sind im Jahr X irgendwie halt. Und da habe ich dann noch so gedacht,
Die gleiche Agentur,
wer hat da wohl von wem geklaut? Also
oder Jens Stoltenberg wird Nachfolger von Jon Olav Sand.
Das könnte natürlich sein, ja. Das
ist stimmt. Ja auch so ein bisschen so der Typ.
Das stimmt, vielleicht ist er ja, könnte natürlich sein, das stimmt. Aber da hatte ich dann so ein bisschen so die, habe ich so gedacht, da hat wohl einer vom anderen irgendwie dann geklaut. Keine Ahnung, wer da zuerst war. Das ist dann natürlich, gucken wir mal. Sonst noch was zum Logo? Sonst fällt mir da im Moment jetzt gerade nichts ein. Dann,
jetzt haben wir es ja gut auseinandergenommen.
Sind auch Bilder, also Entwürfe, von der Bühne herausgekommen. Und zwar, ja, die Bühne soll ja auch so ein bisschen nachempfunden werden aus dem Claim, aus dem Logo. Und Eurovision TV schreibt dann irgendwie halt auch wieder, sei das das Design von dem Thema Open Up und den typischen flachen holländischen Landschaften inspiriert. Außerdem,
ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, habe ich gehofft, dass die auf so Holzvorrichtungen, so Hochwasservorrichtungen stehen. Weißt du, so kennst du diese Gebäude in Holland, die einfach nochmal so aufgebockt sind auf so Hochwasserstelzen?
Ja.
Das wäre geil gewesen für eine Bühne, ey.
Und dann so wie heißen die nochmal, Windmühlen und so, ne?
Ja, da gut, das ist übertrieben, aber ja, das so ausgesehen wie, bei wem war das? Bei Cesar Sampson, glaube ich, dass es einfach so aufgebockt ist.
Ja, ja, ja.
Damit es genau nicht überschwemmt wird. Ja.
Genau, das ist auch irgendwie nicht nachvollziehbar, warum der.
Ja, wäre was Landestypisches gewesen.
Ja, ja, genau.
So schlecht war der nicht.
ja, was jetzt aber wieder neu kommt, ist, dass der Green Room kommt wieder in die Arena. Also,
sehr gut.
Nicht? Wir sind gut vertreten. Nee, also der Green Room, wo
das ist unser Platz.
Da ist unser Platz. Wir haben dann gesagt, also Leute, also in Tel Aviv gab es keinen, aber jetzt wieder Rotterdam wollen wir wieder einen haben. Wir wollen mittendrin sein. Nein, das ist ja der Ort, wo dann die Künstler sozusagen auf die Punkte warten oder noch. Ja, ihren Auftritt nicht, glaube ich. Ich glaube, die kommen dann immer nach dem Auftritt dahin. Ja,
jeder, der fertig ist, hockt sich dahin.
Ja, und was ganz nett ist, ist halt eben, wie gesagt, dass die Künstler mittendrin mit den Fans in der Halle zusammen diesen ESC feiern und diese Idee, die man, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wann hat man das eingeführt? Ich glaube, in Baku, glaube ich schon, ne? Ich weiß das jetzt gar nicht.
Was, dass der in der Halle ist?
Ja, dass der Green Room in der Halle ist.
Also ich weiß, dass es in Kopenhagen ganz sicher so war.
Ja, da war es auch.
Das war ja danach dann.
Nee, ich glaube sogar. Oder war das in Baku? Ihr könnt uns ja mal schreiben. Also ich krieg's es im Moment auch nicht so zusammen.
Also davor, ja, in Düsseldorf war es nicht so.
Nee, genau. Und in Baku war es, da weiß ich gar nicht. Ich glaube, da haben die auch irgendwie mittendrin gesessen.
Aber ist auf jeden Fall eine gute Idee. Auch, also ja, jetzt Tel Aviv war es ja irgendwie noch mal beknackter, weil es irgendwie so weit war, dass im ersten Schnelldurchlauf waren ja die letzten zwei, oder ich glaube, die Australierin ist gerade noch so reingesprintet ins Bild oder so, aber Spanien war ja noch gar nicht im Green Room, sind ja noch gar nicht angekommen, als der Schnelldurchlauf am Ende war, ja, und sie eigentlich gezeigt werden sollten.
Ja.
Und dann gibt's ja auch immer, dass der Sieger muss ja dann wieder rüber und noch mal singen, und das war ja auch ein ewig weiter Weg. Es war ja grausam anzugucken, da hat die Kamera diesen ganzen Weg gefilmt, wie er da irgendwie den ganzen weiten Weg wieder zurück zur Bühne läuft.
Ja.
Von daher ist viel schöner, wenn die Künstler da in der Halle sind. Die kriegen auch das Feeling mehr mit. Wenn ich da an Kopenhagen denke, da gab es dann Acts, die irgendwie da rumgetanzt sind und die Leute animiert haben, die drumherum gesessen haben und so. Das ist doch viel schöner, als wenn das irgendwie nochmal so vor so einer Handvoll Zuschauern irgendwie in so einem, ja, was auch immer die Halle dann hergibt, in so einem Nebengebäude oder so sind.
Ja, man sieht auch, dass auch die Künstler alle mitgehen, wenn, ich kann mich dran erinnern, bei Eleni Fuera in Lissabon, da standen sie dann da auch alle an diesen Railings da irgendwie und haben da getanzt und mitgefeiert mit Eleni, weil das einfach auch so ein toller Auftritt war.
Ja, es geht also, gut, von Tel Aviv gibt es ja auch Videos, wie sie irgendwie am Ende, als dann fast alle schon im Green Room sitzen, zu Lavenda Polonaise machen oder
ja,
so.
Ja, ja,
das
ja
geht wahrscheinlich auch so, aber es ist nochmal schöner, wenn dann auch das Publikum drumherum ist,
ja,
und
ja,
dann genau nochmal anfeuern kann, sich das so gegenseitig so ein bisschen hochschaukelt noch.
Das ist wahr. Ja, und die Bühne wird, was für eine Überraschung, wieder Florian Wieder machen, der ja schon eine.
Bewirbt sich da überhaupt noch irgendwer anders? Also, ich glaube, da hatte eh keiner eine Chance.
Na, es sollen sich tatsächlich auch ganz viele niederländische Firmen und Designer und so weiter da gemeldet haben, aber er hat wohl immer die besten Ideen. Er hat ja auch, also er macht ja international ganz viele Sachen, MTV Music Award und alles Mögliche. Also selbst so banale Sachen, ich habe das neulich mal gesehen, der hat selbst das Bühnendesign für die Heute-Show irgendwie hat er auch gemacht. Und also er ist da, er macht da ganz viele große und kleine Sachen irgendwie halt auch. Und beim ESC, also ich habe mal aufgeschrieben, Tel Aviv hat er gemacht, Lissabon, Kiew, Wien, Baku und Düsseldorf. Und hat da, ich glaube, Düsseldorf war seine erste Bühne, die er da wirklich da so gemacht hat. Und da hat er sich, glaube ich, da einen ganz guten Namen gemacht. Und ich finde, ich habe ja schon tatsächlich auch ein bisschen Kritik immer geübt an der Bühne in Tel Aviv.
Bisschen.
Da haben mir dann viele natürlich dann auch so gesagt, so ja, ist ja typisch, ist ja eben halt so nur fürs Fernsehen gemacht und nicht für die Leute. Aber ich kann mich immer dran erinnern, dass mir auch Bühnen auch gefallen haben, auch obwohl ich eben nur in der Halle gesessen oder gestanden habe und es dann trotzdem auch als Live-Zuschauer toll fand. Und ich fand diese Tel Aviv-Bühne, ich fand sie so unfertig. Und diese Bilder, die ich jetzt zumindest, diese Entwürfe, die ich da jetzt für Rotterdam sehe, das gefällt mir. Das hat wirklich auch diese klaren Formen. Und ich glaube, diese Bühne ist so gemacht, dass du wirklich jeden Act auf ganz unterschiedliche Weise tatsächlich auch darstellen kannst. Es wird auch irgendwie wieder an der Rückwand so eine LED irgendwie halt geben. Ich weiß nicht, ob der Fußboden auch wieder bespielbar ist. Das ist ja eigentlich auch immer ganz interessant. Und es ist aber wirklich, also ich fand zum Beispiel die Bühne in Wien durch dieses Auge, die fand ich halt immer sehr, sehr einengend. Und dieses Offene, dieses Freie, was da jetzt wohl für Rotterdam geplant ist, also das stimmt mich schon sehr, sehr positiv. Also da ist mir tatsächlich die Bühne auch wirklich allemal wichtiger als was für ein Logo wird das da irgendwie halt sein. Also insofern, das glaube ich, da wird eine ganz gute Sache irgendwie da geschaffen.
Ja, muss man wie immer natürlich auch in echt sehen, diese Bilder, die es gab, da war ja jetzt immer irgendwie so Licht mit drin, mhm. Also so zackiges Licht, was irgendwie so einmal drüber über die Bühne leuchtet, das lenkt mich auch so ein bisschen ab, also das kann ja nicht immer so sein, die wird ja unterschiedlich beleuchtet, je nach Auftritt, deswegen bin ich noch etwas unentschlossen, dieses flache, offene, wie du gesagt hast, das finde ich grundsätzlich aber auch auf jeden Fall gut und ja, Rest muss man dann natürlich auch abwarten, wie es dann in Action aussieht. Weil mit diesen Lichtern finde ich es jetzt schwer, das abschließend zu bewerten.
Ja,
kann man aber sicher was draus machen dann.
Ich glaube, in dem Falle, da wird ja dieses Open-Up-Logo aufgeht, das ist so golden und blau. Ich schätze mal, dann wird wahrscheinlich, bevor der Act losgeht, dann die Landesfarben vielleicht immer eingespielt. Sowas stelle ich mir da vor. Und ja, es ist sehr viel Licht. Aber ja, es gibt sehr viel Weite, ne? Also das finde ich eigentlich da ganz schön. Ich guck mir das gerade da noch mal an. Da gibt's auch so eine Frontsicht irgendwie halt. Also ich sag mal so, das Licht ist mehr so die Bühne als die Bühne selber, würde ich mal sagen, ne? Und da kann man natürlich, vielleicht sind das auch so Laserlichter oder so, mit denen sie das machen.
Leselampen.
Ne? Leselampen, genau. Das ist halt dann. Ach ja, und es gibt auch so einen Steg und es gibt dann nachher so eine Bühne, die nochmal mitten im Publikum auch irgendwie halt ist. Ne? Das ist natürlich immer so die Frage, nutzen das die Delegationen wirklich auch alle? Manchmal gab es das ja auch schon.
Wusste
so,
ja nicht.
Ne, so ESCs, die haben dann auch so eine kleine Außenbühne und die wurde aber eigentlich nur von 2, 3 Acts irgendwie halt bespielt. Ne? Weil der Weg natürlich auch immer so lang ist und in 3 Minuten sozusagen nach vorne zu gehen und dann irgendwie auch wieder zurück und dann nochmal irgendwie sich da nochmal einen ordentlichen Auftritt, das ist natürlich, da ist sehr viel Wegstrecke irgendwie dann zurückzusetzen. Aber das werden wir dann ja mal sehen, was da letztendlich dabei rauskommt. Aber jedenfalls finde ich schön. Finde ich sehr, sehr nett.
Ja.
Dann wissen wir, welche Hosts, welche Hosen getragen werden.
Die wissen wir noch nicht.
Es gibt auch hier wieder drei Hosts, die dort teilnehmen. Chantal Jansen, Etzelia Rombley und Jan Smit. Jan Smit ist da, glaube ich, der Bekannteste, der dort antritt. Kommt aus Volendam in Nordholland und hat seinen ersten Hit schon mit 10 Jahren gespielt. Was habe ich gelesen? Als Kind hat er mehr so im Heinche-Stil, glaube ich, gesungen. Und als Erwachsener, glaube ich, ist das mehr so Schlager.
Als Erwachsener auch.
Ja, als Erwachsener auch. Und irgendwie so Schlager. Ne? Er ist ja auch Mitglied von The Troopers und der deutschen Formation Club 3.
Ja, und das mit Florian Silbereisen.
Ja, genau.
Ja, das ist einfach so fürchterliches Schlagerzeug. Und er hat, bei allem Respekt, aber er hat auch so ein Schlagergesicht.
Ja, er ist so ein, also hat er wirklich irgendwie, ja, irgendwie ist
also
das
klassischer Schlager, nicht ESC-Schlager, sondern wirklich so dieses,
ja, auch so,
nerv mich nicht mit deiner Musik.
So ein bisschen gelackt auch, ne? Also so irgendwie, naja. Aber jedenfalls.
Also, aber der ist ein Riesenstar in Holland, also der begegnet dir da überall.
Ja, irgendwie ist er auch wohl der, er steht hier auch, der erfolgreichste niederländische Künstler in Deutschland auch. Also da hat er wohl auch ziemlichen Durchschlag. Also ich habe das jetzt noch mal, deswegen, ich wollte das einfach so raushauen, aber ich habe es auch nirgendwo gelesen. Er soll ja auch schon den ESC mal kommentiert haben. Da habe ich aber allerdings keine Quelle dazu gefunden, ob das wirklich so ist. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich habe das immer mal so gehört, dass das so ist, aber das entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis. Außer du weißt das jetzt irgendwie besser.
Mir ist er im ESC-Umfeld bisher auch noch nicht aufgefallen, aber kann natürlich sein. Das ist wahrscheinlich auch einer, von dem sie in den Niederlanden immer gedacht haben, boah, wenn wir den dafür irgendwas gewinnen können, wäre wahrscheinlich super, wenn das so ein großer Star ist.
Aber da habe ich jetzt irgendwie.
Aber das jetzt aber mal so gemutmaßt.
Das können ja auch sonst unsere Hörer dann nochmal irgendwie klarstellen. Das werden die mit Sicherheit dann auch irgendwie wissen. Ja, und Edzilja, da habe ich mir tatsächlich auch nochmal die beiden Songs nochmal angeguckt, ist tatsächlich auch eine, die Erfahrung hat mit dem ESC. Sie ist nämlich schon mal 1998 und 2007 für die Niederlande angetreten. Dieses Lied 1998, da ist sie sogar auf Platz 4 gekommen. Ich kannte das auch. Das ist aus dem Gildo Horn-Jahr noch gewesen. Das ist das letzte Jahr, in dem auch ein Orchester beim ESC irgendwie war. Da auf Platz 4 gekommen. Und 2007 war ja dann schon diese Zeit, als die Niederländer andauernd dann in den Semis dann rausgeflogen sind. Das wurde ja dann erst mit wie heißt sie noch mal schnell, 2013
Anouk.
Mit Anouk, genau, dann aufgebrochen wurde. Und aber wie gesagt, hat eine sehr soulige Stimme, eine sehr gute Stimme. Wie gesagt, hat sich da auch schon so ein bisschen, sie hat auch diverse Sachen auch schon moderiert und ist da wohl auf ganz verschiedenen Ebenen
unter
da.
Unter anderem in diesem Jahr, der letzten Saison, auch Eurovision in Konzert, wo wir waren.
Richtig.
Hat sie auch moderiert.
Und das wird sie auch 2020 tun. Das,
da hast du viel zu tun.
Das ist auch schon angesagt und insofern, da werden wir dann schon die offizielle Moderatorin oder eine der drei Moderatoren da schon in Amsterdam sogar auch sehen können. Und dann gibt es noch Chantal Jansen, die sieht so ein bisschen aus wie Linda de Mol. Hat an der Amsterdamer Universität der Künste studiert, ist unter anderem Musical-Darstellerin, spielte auch in mehreren niederländischen Filmen mit und hat auch beim niederländischen Fernsehen auch diverse Preisverleihungen dann auch moderiert und ist dann 2011 dann auch zum kommerziellen Sender RTL gewechselt. Und hat da so Castingshows wie zum Beispiel Voice of Holland moderiert. Und also da haben sie, glaube ich, auch jemanden eingekauft, die das Moderieren auch irgendwie kann. Auch wenn die drei Hosts letztendlich dann ja auch nicht so viel machen beim ESC. Also es wird wahrscheinlich einer in den Green Room gehen, dort Interviews führen. Dann werden wahrscheinlich ein oder zwei werden dann da halt nachher die Punkte empfangen. Und ich sag mal, nach jedem fünften, sechsten Titel wird es dann eine kleine Moderation geben und das war's dann. Aber das gehört sich ja auch so. Die Hosts sind natürlich dann da auch dann gefragt. Ich finde, drei ist auch gerade noch so gut. Ich fand vier in Tel Aviv, ich finde vier ein bisschen zu viel. Eigentlich finde ich immer ideal, wenn es zwei Leute machen. Meistens so Mann und Frau. Und dann
meistens sind es ja auch zwei Leute, die das wirklich, die durchmoderieren und einer, der komplett im Green Room hängt. Das ist okay, finde ich.
Ja, aber so in den letzten Jahren haben sie es dann doch immer so, dann so mit dreien oder vieren irgendwie dann so gemacht. Also die einzige, die sich in der letzten Zeit nur noch getraut hat, war ja in 2013 Petra Mede. Die hat es dann alleine irgendwie gemacht, jetzt ja übrigens auch sehr, sehr gut gemacht, aber ich glaube, so alleine, das traut sich, glaube ich, keiner. Da musst du dann natürlich jemanden haben, der dann auch ein bisschen das, der das Format dafür auch hat, ne? Also das ist schon.
Ja, aber muss, also wegen mir muss es auch nicht einer machen, also ich bin schon bei zwei oder drei, ganz ehrlich.
Ja, aber das ist ja dann auch eine gute Zahl. Ja, wir werden mal gucken. Also ich kenne die drei jetzt so dann intensiv auch nicht, dass ich jetzt noch sagen könnte, so ja, das finde ich, das wird gut, weil ich das und das schon mal da gesehen habe. Wie gesagt, ich bin ja bin ja auch kein so ein großer Schlagerfreak, der dann sagt, oh ja, Jan Smit, und den habe ich da auch mal bei der Hüttengaudi irgendwie gesehen oder so. Gott, also, das ist so irgendwie, ne, das ist, da sind wir wieder beim Kartoffelsalat, ne? Ist dann immer.
Die haben Kartoffeln, ne?
Ja, wir könnten ja unsere Show nennen, wer bringt den Kartoffelsalat mit, ne?
Ja, ich glaube, der Kartoffelsalat wird eine Rolle spielen im Namen dieser Folge.
Ich glaube auch. Ja, und dann gab es die erste Welle Tickets, ne? Da gab es
Erzählt man sich so. Ich kenne keinen, der ein Ticket bekommen hat. Aber,
ja, genau, schreibt uns mal, wenn ihr ein Ticket bekommen habt. Das würde uns tatsächlich mal interessieren.
Muss man dazu sagen, wir haben es nicht wirklich versucht. Also ich habe mal reingeguckt aus Spaß, wie dieses Prozedere abläuft, aber wir haben nicht versucht, Tickets zu kriegen.
Nee, also
Wir haben nur die Leitung blockiert.
Ich versuche mal eine Karte zu kriegen für die Generalprobe am Freitag. Das ist mir auch nicht gelungen. Ja, ich muss ein bisschen ranten, ganz ehrlich. Da können natürlich die Fanclubs nichts dafür. Ich bin ja nun mittlerweile auch in beiden deutschen Fanclubs, nämlich OGAE Germany und ECG. Und die organisieren ja zusammen mit OGAE International ja immer mit dem Sender, der das dann ausrichtet, immer so das Ticketkontingent für die Fans. Und da gibt es ja immer so Ticket-Pakete. Da ist dann die drei Live-Shows und die jeweilige Generalprobe, also sechs Shows kann man da besuchen und macht ein Paket, kostet so in den letzten Jahren zwischen 350 und 400 Euro. Bei sechs Shows finde ich das dann noch okay. Das ist immer ja eine Frage, will man das oder so? Ich habe es dann auch immer so mitgemacht. Und speziell seit dem letzten Jahr, und das führte sich jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen weiter fort, sollte jetzt so ein Ticketpaket nahezu 800 Euro kosten. Okay, es waren nur 799, aber den Euro schenke ich euch dann auch noch.
799, was regst du dich so auf?
Ja, genau. Es sind ja gar nicht 800, ne? Also,
und, kein Mist.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich jetzt diesen Hype tatsächlich nicht mehr mitmachen. Da können auch die Fanclubs nichts dafür, weil die sind ja nur Überbringer der Botschaft. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere gerade auch in den Ländern, in denen ja 800 Euro würde ich jetzt mal fast übertreiben. In manchen Ländern ist das Jahresgehalt von manchen. Und die werden sich bei weitem nicht so ein Ticket-Paket irgendwie leisten. Und ich bin tatsächlich auch nicht mehr bereit, dann solche Preise irgendwie aufzurufen. Also ich würde mal sagen, wenn von den 500, wenn es dann auf einmal geheißen hätte, okay, wir müssen ja auch jetzt mittlerweile verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und so weiter. Okay, kostet jetzt 500, hätte ich es auch noch mitgemacht. Macht, aber 800 Euro, das ist einfach, ich sag mal ganz ehrlich, eine Unverschämtheit. Also auch, wenn man sagt, okay, der Sender will plus minus null irgendwie halt rauskommen und so weiter, hat ja in Tel Aviv, glaube ich, auch nicht so ganz geklappt bei den Preisen. Und insofern habe ich dann an der Stelle mich auch nicht dazu gemeldet, dass ich so ein Ticketpaket haben wollte. Und an dieser, meistens wird eine Auslosung irgendwie halt gemacht. Da jetzt wohl aber bei den Fanclubs, glaube ich, auch noch Tickets übrig geblieben sind, weil es noch einen Aufruf gab am 12. Dezember, als die erste Welle war und es gab noch irgendwie wohl Stehplätze, ist das für mich auch so ein Indiz, dass das Gott sei Dank wahrscheinlich auch einige Fans irgendwie auch so nicht mehr mitgemacht haben. Aber das finde ich unterirdisch. Also finde ich nicht gut. Und das ist so eine Entwicklung und vielleicht verliert der Wettbewerb da tatsächlich so ein bisschen so seine Unschuld und das wird dann halt wahrscheinlich nur noch ein Event der Besserverdienenden, aber ich finde das einfach nicht gut. Also
insofern, ja, das ist eine Frechheit.
Ja.
Die Preise sind eine Frechheit.
Ja.
Und das Ticketsystem war ehrlich gesagt auch eine Frechheit, das kommt als nächstes.
Ja, genau, also da gab es dann, wie gesagt, es wird jetzt also drei Wellen geben. Die erste hat es jetzt am 12. Dezember irgendwie halt auch gegeben, da musste man sich anmelden. Vielleicht, ehe wir es vergessen, nochmal, wenn ihr, die zweite Welle ist jetzt am 30. Januar Und am allerbesten ist es halt so, deswegen glaube ich, sollten wir jetzt hier auch keinen in den Shownotes nicht irgendwie einen Link zu dem Ticketveranstalter oder so setzen, sondern geht einfach auch auf eurovision.tv und sucht nach Tickets und da kriegt ihr dann eine Seite und da werdet ihr dann sozusagen auf dieses Ticketportal geführt, weil alle anderen Anbieter, die euch jetzt sagen, oh, wir haben schon die Tickets und bei uns kriegt ihr auch und so weiter, Finger weg, geht
über diesen. Das sind ja nochmal die größeren Penner, ey, das ist ja nochmal teurer und am Ende habt ihr gar nichts.
Ja, genau, und ihr habt dann viel Geld gegeben und ihr kriegt gar keine Tickets und das, da ist dann irgendwie der Veranstalter irgendwie über alle Berge in Südamerika und macht sich ein schönes Leben. Und das, also geht über eurovision.tv und da kriegt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Nur da kriegt ihr dann den offiziellen Zugang zu den Tickets. Das mal so vorweg, genau. Ja, also man konnte sich da anmelden, ne? Und
Anmelden musste man gar nicht. Man musste auf diesen Link gehen und sich sein Event raussuchen. Also von, was war das, erste Jury-Show bis großes Finale. Mhm. Konnte da draufklicken. Also ich habe das jetzt einfach mal so ganz naiv gemacht. Wenn ich wirklich Tickets gewollt hätte, wäre ich da natürlich schon früher rein und hätte mir das alles genauer angeguckt. Ich bin einfach, zack, 12 Uhr sollte das beginnen, 12 Uhr auf diese Seite. Hab mir aus Spaß mal das erste Jury-Ding und das Finale ausgesucht, um es anzuklicken. Und dann kamst du auf, ja, sie sind jetzt in der Schlange. Bitte nicht auf F5, sonst kommen sie wieder an den Anfang. Mhm. Und es stand auch einfach nicht, wie viele sind vor dir, wie lange könnte das noch dauern. Es sprang dann einfach tatsächlich auch in beiden Fällen einfach irgendwann nach einer halben Stunde, Stunde um auf, das Event ist jetzt ausverkauft. Mhm. Es passierte sonst nichts in diesem Fenster. Und ich glaube, bei dir war es genauso, oder?
Ja, das war bei mir genauso. Also ich kenne das so aus vergangenen Jahren in Lissabon. Da sah man dann, du bist jetzt in der Schlange an Platz 30.598.
So. Ja, und da kannst du im Zweifel wieder rausgehen, weil du weißt, es wird eh nichts sein.
Ja,
du musst halt wissen, ab wann kannst du in diese Schlange rein oder so. Da war ja gar nichts dazu.
Also ich bin da drin geblieben. Das hat sogar einen ganzen Tag fast gedauert. Und man sah noch so ein Männchen, was da so lief. Manchmal blieb das dann stehen, weil wohl irgendwie.
Und hatte ich ausgelacht.
Ja, genau. So, so, ne? Du bist ja immer noch hier, da. Digga. Und dann ist er da gelaufen und dann irgendwie mal stehen geblieben, weil wahrscheinlich irgendwie in der Schlange irgendwie dann so ein Stau war oder keine Ahnung. Und dann hieß es dann nachher auch so, ja, also kriegt man nicht. Und ich glaube aber ganz am Ende, ich glaube nach den drei Wellen bin ich dann noch mal rein und dann hatte ich mir für die Generalproben der beiden Semis dann Karten besorgt und auch ein Hörer von uns, der hat mir dann noch eine Karte verkauft von dem Juryfinale am Freitag, weil er dann Karten fürs Finale bekommen hatte. Also hatte ich sozusagen auch alles beisammen. Und dieses Jahr wird es wohl so sein, weil die werden ja diese Karten steht dein Name dann nachher drauf.
Personalisiert,
genau, das war das Wort, was mir fehlte irgendwie. Und es wird nachher wohl auch ein Reseller-Portal irgendwie geben, für die Karten haben und dann plötzlich merken, oh scheiße, die Oma ist gestorben und ich muss dann jetzt zur Beerdigung oder sonst irgendwas. Und
was wir nicht hoffen wollen, mal an der Stelle.
Genau, was wir nicht hoffen wollen, genau. Vielleicht ist ja auch irgendwie, ach nee, ist Geburt des Kindes oder so. Gut, das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen besser terminieren.
Ups.
So, und dann.
Bin mir nicht so sicher, ob das so eine kinderkriegende Community ist.
Ja, und und da kann man das reinstellen, weil es wohl so ist, das muss in Holland ist das wohl immer personalisiert, die Konzerttickets. Und dafür gibt es wohl auch so ein Reseller, kann man auch auf eurovision.tv irgendwie auch die Infos dazu bekommen. Und da wird es wohl nachher so ein Portal geben, wo man vielleicht auch noch darüber Karten kriegt. Also macht euch jetzt nicht so einen riesen Kopf darum. Irgendwie, es sind noch zwei Wellen und locker bleiben und vor allen Dingen immer mal gucken. Also es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man ein Ticket für das Finale kriegt. Da muss man ganz, ganz großes Glück haben. Also guckt auch mal irgendwelche Family-Events oder die Proben und so weiter. Das lohnt sich auch, weil es ist die gleiche Show. Also es ist halt vielleicht nur beim Finale gibt es nachher nicht die Punktewertung. Das wird wahrscheinlich nicht einmal durchgeprobt. Manche machen das nicht. Also da gibt es noch genügend Möglichkeiten, um da sozusagen ranzukommen. Und Ja, da wir ja auch vor Ort sein werden, ist es dann natürlich auch, deswegen habe ich jetzt so gedacht, ich werde mir, glaube ich, mal für das Juryfinale am Freitag da mal versuchen, irgendwie eine Karte zu kriegen. Mal sehen, wie erfolgreich wir da werden. Und ansonsten, wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht. Dann werden wir da auch noch andere Möglichkeiten finden, um das, um die ganzen Semis und das Finale da irgendwie auch zu verfolgen. Das ist dann halt. Also ja, ich drücke euch die Daumen, wenn ihr Lust habt, da mal dran teilzunehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mittendrin in diesem Schmelztiegel mal zu sein. Da, wo ganz Europa oder die Welt irgendwie auf dieses Event schaut, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, Tickets, das leidvolle Thema, aber immer wieder ein Thema. Und die zweite Welle, wie gesagt, am 30. Januar. Ja, und dann war ja bei den Teilen, in dem Teilnehmerfeld, da war das ja letztes Mal, Belgien und Spanien waren ja ganz dicht aufeinander, die ihre Künstler bekannt gegeben haben. Und dann hat man so gedacht, ach Mensch, das geht ja jetzt richtig los. Und dann war eigentlich erstmal tote Hose, ne? Also,
ja, wir hatten in der letzten Folge gar nichts zu verkünden, was echt ein bisschen komisch war.
Ja.
Ja, jetzt haben wir wieder was.
Jetzt haben wir wieder was. Ich gucke gerade mal, ich hatte das auch mal aufgeschrieben. Am 25. November wurde dann bekannt gegeben, also wir haben ja wieder festgestellt, oder es wurde ja bekannt gegeben, dass Bulgarien nach einem Jahr Pause wieder am Wettbewerb teilnimmt. Und in diesem Jahr Viktoria Georgieva gewinnt.
Bemühe dich nicht, sie tritt unter ihrem Vornamen an.
Ja, ja, genau.
Alles gut.
Genau, also sie heißt Viktoria und wird im Mai Bulgarien beim Eurovision Song Contest dann vertreten. Sie ist in ihrem Land bekannt durch ihre Teilnahme bei X-Factor, da hat sie es ein paar Mal versucht, ist dann auch relativ weit gekommen, ist glaube ich aber nicht, hat aber glaube ich nicht gewonnen und ist sozusagen seit 2016 dann auch professionell unterwegs, hat da ihren ersten Plattenvertrag bekommen und mit dem Song Nishto Shluchano, das heißt irgendwie nicht zufällig auf Bulgarisch. Und eigentlich eine sehr vielfältige Künstlerin. Ich habe mir da mal bei YouTube mal was angehört. Also diese erste Single, da gibt es so ein Video, ja, das ist so Sommer, Sonne, Mallorca so ein bisschen. Da fährt sie mit zwei Freunden im VW-Bus durch Bulgarien. Und ja, und da ist das, also es ist so ein bisschen so ein Song, wie man ihn ständig irgendwie halt auch hört im Radio oder so. Aber sie hat da auch sehr viele andere ziemlich gute Songs bisher auch veröffentlicht. Und das stimmt mich tatsächlich auch ein bisschen positiv, dass da aus Bulgarien und von Viktoria da eine ganze Menge Gutes kommen kann. Hast du dir da auch mal was angehört von ihr?
Ehrlich gesagt noch nicht, weil es für mich immer so ein bisschen schwierig ist zu beurteilen, wenn wir noch kein Lied von ihr kennen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass da in Bulgarien, dass sie da gute Songschreiber bei sich hat, weil die letzten Sachen, mit denen Bulgarien angetreten ist, die waren ja immer relativ aufregend, muss ich sagen.
Ja, ja.
Von daher bin ich da sehr gespannt, warte aber irgendwie mal ab, weil das, ich weiß nicht, wir kommen jetzt gleich noch zu zwei anderen, die auch Castingshows entsprungen sind, was man von denen hört. Ist auch selten so richtig aufregend. Also da kannst du dann immer sagen, so ja, guter Sänger, vielleicht auch irgendwie eine gewisse Präsenz, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn du dir mal die alten Auftritte von Duncan Lawrence anguckst in dieser Castingshow, hättest du auch nicht gedacht, dass es ein ESC-Gewinner ist. Das war so, ja, gut, geht, okay. Also das sagt mir irgendwie noch nicht viel. Das ist da muss erstmal der Song dann kommen. Aber auf den bin ich sehr gespannt, wie gesagt, weil Bulgarien hat uns ja viel Freude gemacht, bevor sie dann diese Pause eingelegt haben.
Ja, die haben ja mal Jahre vorher sehr viel so mit Folklore und so weiter gemacht und sind da auch eher so mäßig erfolgreich gewesen. Und dann haben sie ja so ein bisschen so einen kleinen Schwenk irgendwie halt gemacht und haben da ja richtig so teilweise so zweite Plätze und so weiter auch gemacht. Ich glaube, Polly Genova hat, glaube ich, irgendwie den vierten gemacht. Und da war es dann schon öfter mal so, dass man dachte, vielleicht nächstes Jahr Bulgarien, der ESC, könnte schon sein. Also insofern freut man sich da tatsächlich auch, dass die sozusagen wieder den Weg gefunden haben, das Ganze finanzieren zu können und daran teilnehmen zu können. das ist schon ganz gut, ne?
Ja, ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt darauf, weil mir vieles gefallen hat aus der letzten Zeit. Also du hast ja schon erwähnt, Polly Genova, Christian Kostov, das war der zweite war.
Ja. Yeah.
Dann Equinox Bones war ja auch ein schönes Lied. Das war ein bisschen kacke inszeniert, muss man dann sagen. So also alle aneinander vorbeigesungen haben und das nicht so richtig auf die Bühne gebracht haben. Aber das Lied an sich war ja auch super. Mhm. Da habe ich große Hoffnung drauf, ja.
Ja, und dann wissen wir, wer für Zypern antritt, ne?
Ein deutscher Teilnehmer.
Ja.
Ja, es ist Sandro, Sänger aus Deutschland, wie gesagt. Der heißt eigentlich Alessandro Rütten. Und ist uns nicht bekannt durch seinen Auftritt bei The Voice 2018. Ich gucke tatsächlich The Voice nicht.
Nee, ich auch nicht. Das gucke ich auch nicht.
Aber
so viel.
Es ist ja auch wieder, da sind wir wieder bei der klassischen Biografie. Hat da teilgenommen, ist jetzt auch nicht so richtig weit gekommen, ist in irgendwelchen Sing-Offs oder wie das da so heißt, dann rausgeflogen. Deswegen gibt es ja auch so ein paar Videos, wo man einfach Coversongs singt, auch wieder schwer, irgendwie da was draus zu machen. Ich fand es halbwegs interessant, dass sie ihn, es gibt ja dann immer so offizielle Bilder, die rausgegeben werden vom Sender, vom teilnehmenden Sender. Und da war er sehr melancholisch dargestellt. Also sitzt, glaube ich, an so einem Piano oder so mit so einem Hut auf und Blick schweift so in die Ferne. Also so wirklich so ein nachdenklich Singer-Songwriter, was jetzt nicht zu dem anderen Eindruck gepasst hat von den Songs, die er da so bei The Voice gesungen hat. Weiß nicht, ob das schon einen Hinweis gibt auf das Lied, mit dem er antritt oder nicht, weil das kennen wir tatsächlich in dem Fall auch nicht. Und natürlich der zweite interessante Aspekt ist, deutscher Sänger aus einer deutschen Fernsehshow, warum tritt er nicht für Deutschland an?
Mhm.
Ist dann auch noch eine interessante Frage. Also ist das so eine Drangsalnummer von wegen, ihr wolltet mich hier nicht, gehe ich halt woanders hin? Oder so ein bisschen so Ellie Ryan, so ja, ich habe es zwar versucht, bin auch nicht so weit gekommen, aber ich will unbedingt. Also das wird man ja irgendwann rauskriegen. Man wird ihn ja vielleicht auch fragen können, wird ja dann Interviews geben. Das ist schon... Ja, also finde ich zumindest einen interessanten Aspekt. Er selbst ist ja, das kann man vielleicht so als leichte Verbindung zu Zypern nehmen, sein Vater ist Amerikaner und seine Mutter ist, glaube ich, halbe Griechin. Oder
ja, so Deutsch-Griechin, ja, ja, genau. Mhm.
Und das ist natürlich diese Verbindung dann zu Zypern. Also die hatten, ich glaube, Tamta letztes Jahr, glaube ich, auch keine gebürtige Griechin, aber lebt in Griechenland oder so. Also aber auch eben auch nicht aus Zypern direkt. Und wer war das davor? Die hatten ja irgendwie, die haben mehrere, die so mit Griechenland sind. Ich glaube, der letzte, der tatsächlich Zypriot war, war Hovig 2017, kann es sein.
Mhm.
Also die haben ja jetzt auch nicht so eine große Auswahl und greifen dann halt auch manchmal auf ausländische Künstler zurück. Da bin ich sehr gespannt, ob er mal irgendwie erzählt, wie das zustande gekommen ist, wie er da an Zypern geraten ist.
Also er hat bei den Vivi-Bloggern hat er auch ein Interview gegeben mit dem William.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
Und da hat er dann irgendwie auch erzählt, also er ist kein guter Tänzer. Also da wird wohl irgendwie nicht jetzt so à la Luca Heni irgendwie was wohl passieren. Also also wird wahrscheinlich auch eher vielleicht die Nummer entweder am Mikro stehend oder irgendwie am Klavier oder am Keyboard oder so. Werden wir mal auf. Also bei ihm habe ich es nur so ein bisschen, dass ich so denke, ja, gut aussehender junger Mann, aber sowohl Aussehen als auch Stimme gibt es Hunderttausende davon, ne? Also der hat eine tolle Stimme, ich habe da auch mal diesen Auftritt da von der Blind Audition da gesehen von The Voice, wo sie, ich glaube, da haben sie auch alle umgedreht, genau, und aber es hört sich so an, tolle Stimme, aber ist halt jetzt nicht, wo ich jetzt sagen würde, das ist Sandro. So, also das ist so ein bisschen.
Ja, dieses typische Casting-Ding, so, ja, der hat gut gesungen und jetzt müssen wir mal abwarten, was sie dem irgendwie. Wie gesagt, Duncan Lawrence war ja genauso, wenn du dir dem seine Auftritte da, was war das ja auch, The Voice Holland da anguckst, ist ja ähnlich. Und was ich sehr dringend nachtragen muss, um Gottes Willen, letztes Jahr war natürlich Eleni.
Ja, ach so, da habe ich jetzt auch nicht. Ja, genau.
Letztes um Himmels Willen, die ja auch Griechin ist eigentlich. Mhm.
Ja, und die Punktevergabe ist ja so zwischen Zypern und Griechenland ja auch, sagen wir mal, ähnlich. Ne?
Durchaus erwartbar, ja.
Das ist halt so, ja, gut, warten wir mal ab. Also manchmal ist ja gerade so bei den Künstlern, bei denen man nicht so viel erwartet, die hauen nachher irgendwie rein. Also das kann ja auch irgendwie so sein, dass man da noch den Ball in Zypern flach hält und sich noch nicht so doll in die Karten gucken lässt. Das könnte natürlich irgendwie halt auch sein, ne? Ja, und auch unsere Nachbarn in Österreich, die bleiben sich natürlich in dem Verfahren auch treu, indem sie nach wie vor auch intern auswählen. Und das wird diesmal der 34-jährige Vincent Bueno aus Wien werden. Und er ist 1985 geboren, hat am Konservatorium in Wien studiert und macht so R&B-Musik in der Richtung. Spielt Klavier, Gitarre und Schlagzeug, also auch das Übliche irgendwie halt. Und ihn kennt man in der ESC-Welt so ein bisschen, da er nämlich an dem österreichischen Vorentscheid 2016 teilgenommen hat, an dem ja dann Zoe sozusagen als Siegerin hervorgegangen ist und dann nach Stockholm gegangen ist. Und ja, er hat, glaube ich, irgendwie so asiatische Wurzeln, glaube ich. Und ja, ist aber so, wenn man das mal so sieht, so von den Abonnentenzahlen bei YouTube und so weiter, auch alles noch ein bisschen überschaubar. Er hat auch irgendwie bei Spotify kann man, glaube ich, auch ein paar Sachen von ihnen dann auch irgendwie anhören. Aber das ist auch alles noch überschaubar und ja, ich denke mal, der ORF wird sich da schon was dabei gedacht haben. Die machen ja manchmal oder machen ja oft auch nicht unbedingt so Mainstream-Sachen, weil sie da eben halt das dann auch da auch mal ganz besondere Sachen da hinschicken. Also ich sag mal, Penda war ja.
Song muss halt besser werden als der 2016, mit dem er da im Vorentscheid war. Der war ja
wirklich
sehr
genau.
Belanglos.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, von den dreien muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich am meisten eigentlich auf die Viktoria aus Bulgarien. Also das, was ich da so an Musik und Videos und so weiter gesehen habe, die hat da noch ein ganz spektakuläres Video von, ich glaube, das ist höchstens ein Jahr alt, was man da sehen kann. Das können wir euch auch nochmal in den Shownotes irgendwie auch nochmal verlinken. Also da ist so ein bisschen, also man merkt so seit 2016 oder seit dem Auftritt da bei X-Factor und so weiter, da ist so eine Entwicklung irgendwie halt entstanden. Und bei dem zypriotischen Beitrag oder Teilnehmer und Österreich, da muss man erst nochmal abwarten. Da sehe ich jetzt nicht so was ganz Besonderes, aber da warten wir mal dann auf den Song, was sie dort dann schicken werden. Gucken wir mal. Das wird jedenfalls, glaube ich, noch ganz interessant. Also jetzt wissen wir schon mal fünf, ne? Fünf,
ja, ich will jetzt endlich Songs hören.
Mann. Ja. Das werden wir dann auch wahrscheinlich dann auch bald irgendwie mal können. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal schon mal auf die Vorentscheide. Die Saison geht ja sozusagen schon los, was Vorentscheide angeht, da muss man erstmal was dazu sagen vorweg. Es gibt ja schon so einige Vorentscheidungen in Malta und auch in Georgien oder so, die dann so teilweise Castingshow-Formate nutzen. Aber so richtig, finde ich immer, ist der Startschuss eigentlich immer mit dem Festivali i Këngës in Albanien. Wenn wir hier aufnehmen, wissen wir noch nicht, wer gewonnen hat, weil wir hier am Sonntag Nachmittag aufnehmen und heute Abend am Sonntag, den 22. wird dann der Sieger ermittelt. Das ist ja so eine Art Sanremo-Festival in Albanien. Ding ist jetzt mittlerweile schon in der 58. Ausgabe. Also es ist jetzt auch nicht nur, es ist jetzt nicht wirklich für den ESC als Vorentscheid gedacht, sondern das ist so ein Festival, was es in dem Land schon relativ lange gibt. Und wenn man sich die Songs eigentlich so angehört hat, so im Vorfeld, waren da eigentlich auch ganz gute Sachen dabei. Aber du bist ja jetzt auch dieses Jahr das erste Mal eingestiegen. Es ist schon sehr zäh, ne? Muss man schon sagen.
Ich habe mir diese beiden Halbfinals reingeschraubt. Du lieber Himmel. Also das ist erstmal sehr viel Werbung. Naja gut, wenn es halt nicht überall der öffentlich-rechtliche Sender oder wie auch immer das dann aufgeteilt ist, macht, muss man das irgendwie halt aushalten. Aber ey, was die machen dann teilweise irgendwie so, es waren ja jeweils Halbfinals mit 10 Songs. Jetzt im zweiten Halbfinale gab es da eigentlich so eine einstündige Pause zwischendurch, um irgendwie verdienten Komponisten nochmal zu ehren. Das ist ja auch alles schön, aber vom Aufbau von der Show war das katastrophal. Das hat sich super lang gezogen und dann nach 4 Stunden irgendwie war dann die Show vorbei und dann hieß es auf einmal, ja, bis die Qualifikanten bekannt gegeben werden, das dauert nochmal so eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das war dann irgendwie sehr, sehr spät nach Mitternacht. Also da habe ich ein bisschen Angst davor, wie sie es beim Finale lösen. Das wird wahrscheinlich auch wieder ewig dauern und den Teilnehmer kennen wir dann an Heiligabend oder so. Also es war schon zäh.
Ja, nun ist man ja dem Albanischen nicht so mächtig, aber auch die Moderatorin, die ist ja auch in einer Tour am Monologisieren. Und
ich hoffe, die hat einen Podcast.
Ja, die hat bestimmt einen Podcast. Also ich glaube, das reicht noch nicht mal, was sie da alles so erzählt. Also das kann natürlich auch alles sehr interessant sein. Vielleicht jemand mit der des Albanischen irgendwie mächtig ist irgendwie. Ich habe vorgestern hat auch jemand mal geschrieben, da hatte sie, glaube ich, auch mal irgendwas geschrieben über Hater im Internet und so weiter. Das, also Hater konnte man noch irgendwie raushören. Und da hat dann wohl einer noch bei Twitter dann geschrieben, was sie wohl erzählt hat. Das hörte sich dann auch dann alles so ganz gut an. Aber,
du kannst keine Show aufbauen, in der du das Festival fängt an und sie steht da erstmal und redet 10 Minuten, ja, wirklich ungelogen, ja, 10 Minuten frontal in die Kamera.
Ja.
So kannst du keine Unterhaltungsshow aufbauen.
Aber das war letztes Jahr auch so, da kann ich mich dran erinnern, da war so eine sehr junge Moderatorin und der hat man dann so einen alten Sack daneben gestellt und der grapschte sie dann auch immer an. Ja, und der hatte dann auch immer in einer Tour irgendwie lange, lange was zu erzählen. Und das kann natürlich sein, dass so sozusagen irgendwelche Aufbauproben oder Aufbauphasen irgendwie überbrückt werden oder so. Aber
noch nicht zu Beginn der Show.
Nee, und ich sag mal, dann holt man sich vielleicht irgendwo international irgendwelche Experten, die solche Shows irgendwie machen und dann machen die so zack, zack, zack irgendwie die Aufbauten und dann ist das gut. Also es ist schon okay. Also meine Theorie ist da so ein bisschen so richtig. Also wenn man jetzt guckt, das sind 10 Teilnehmer pro Runde gewesen und jeder singt so 3 Minuten, dann wäre man eigentlich so nach einer Dreiviertelstunde eigentlich durch. Und dann hat man wahrscheinlich ein bisschen versucht, weil das Ganze muss ja auch irgendwie durch Werbung finanziert werden, damit man dann auch schön irgendwie dauerhaft irgendwie halbstündige Blöcke da irgendwie einbaut. Also ich denke mal, nachher, wenn ich die Postproduktion auch heute Abend noch fertig mache, da wird schon das albanische Finale dann irgendwie laufen und dann kann ich das super überbrücken, die halbe Stunde Werbung mit irgendwelchen Dingen, um dann noch den letzten Rest da irgendwie dann zu beschriften und so weiter. Also das ist natürlich ich tue mir ja dieses Jahr das erste Mal oder nächstes Jahr im Februar ist das, glaube ich, das Sanremo Festival an. Das ist, glaube ich, ähnlich zäh. Aber es ist natürlich so von der Musik her und so. Das muss man sagen, da sind schon eigentlich ganz gute Sachen dabei. Da gibt es eigentlich auch so eine Favoritin irgendwie, will ich jetzt nicht so nennen, weil nachher heißt das dann wieder, du hast das irgendwie empfunden, weil eine Unsicherheit ist natürlich noch, es wird ja nur rein durch eine Jury entschieden, ne? Da ruft ja keiner an. Und da wird auch nicht irgendwie...
Die ist auch, glaube ich, nicht so groß, diese Jury, ne? Das sind ein paar Leute.
Christa Björkmann sitzt da unter anderem drin und ich glaube noch 3, 4 andere Leute. Und die entscheiden dann wohl jetzt auch, wer das Ding dann gewinnen wird. Und vielleicht ist der eine oder andere dann doch auch ein bisschen parteiisch, dass er dann sagt, er möchte dann vielleicht nicht unbedingt Konkurrenz aus Albanien bekommen. Das müsste man da mal gucken. Aber wie gesagt, wenn die ich da so jetzt im Auge habe, da nach Rotterdam geschickt wird, ich glaube, das wird ein Burner. Aber da können wir dann ja vielleicht dann das nächste Mal tatsächlich drüber sprechen, wenn wir dann das Ergebnis kennen. Ja. Bei Albanien muss man allerdings leider auch sagen, es hat schon mal, es ist auch schon vorgekommen, dass das ganze Lied komplett ausgewechselt wurde beim Sieger. Da ist dann irgendwie was ganz anderes an den Start gekommen. Und die Albaner ändern gerne dann in Englisch ihre Songs. Und ich finde, dass dann immer ganz viel verloren geht. Auch wenn ich jetzt nicht so haare und ich höre ja das Albanische so gerne oder so. Aber es ist halt, das macht diesen Song aus. Und wenn das dann auf einmal in Englisch dargestellt wird, denke ich immer so, ja, dafür ist sie ja nicht gewählt worden oder eher. Und
dafür ist der Song auch nicht geschrieben.
Ja, und da hoffe ich ganz inständig, dass wirklich dieses Jahr die Teilnehmerin, die hat es 1:1 übertragen in Tel Aviv. Das fand ich auch sehr gut. Die hatte auch eine gute Stimme.
Ja, dafür ist sie auch ins Finale gekommen.
Und ich muss ehrlich sagen, ich finde sowieso die albanischen Beiträge also ganz viele sind auch tatsächlich besser als ihr Ruf. Also da sind wirklich richtig gute Sachen dabei, die leider auch manchmal das Finale verfehlen, wo ich manchmal denke, die sind doch sicher drin. Also das ist schon, Das, also da bin ich auch mal schon sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, das ist immer so kurz vor Weihnachten und das ist immer so ein schöner Auftakt für den für die Vorentscheidssaison. Und das ist natürlich irgendwie ganz groß. Also wir werden uns mal heute Abend dann mal so durch das Finale mal quälen. Mal gucken, wann wir dann so um 2.30 Uhr dann wissen, wer es dann gewonnen hat. Ne? Also das gucken wir dann einfach mal.
Ja, ich glaube, es war irgendwie so in diesem Livestream, den wir geguckt haben, könnt ihr alle bei ESC Green Room immer schön die Live-Links sehen. Sascha pflegt die super. Ich glaube, da war irgendwie ein Kommentar, der albanische Vorentscheid wird nicht vor dem ESC-Finale fertig sein.
Ja, genau, genau.
Und das war so das Gefühl, das ich bei den Halbfinals auch hatte. Und das, was ich am meisten gehasst habe, der Beitrag ist zum Glück schon ausgesiebt vor dem Finale. Also ich gehe da ganz entspannt rein. Ich hatte dir, glaube ich, eine, also weil ich es so schlimm fand, hatte ich dir eine WhatsApp geschrieben, wenn das weiterkommt, dann ziehe ich mich aus diesem ESC-Zirkus zurück.
Gott sei Dank,
ganz, sind die raus. Ganz, ganz furchtbares Duett. Also es hat wehgetan in jeder Hinsicht. Es ist zum Glück nicht im Finale.
Ja, das war irgendwie Mutter und Tochter, Vater und Tochter und Vater irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so eben auf die Schnelle noch.
Nee, mach das weg.
Googlen,
es ist raus, das ist gut so.
Googeln im Internet.
Ach, die haben irgendwas über Tirana gesungen und es war schlimm. Mehr muss man dazu auch nicht wissen.
So, ja, das geht ganz schnell. Ich kann jetzt nochmal.
Mach das weg.
Nein, ich spiel's nicht an. Ich will nur.
Schlimm genug, weil wir drüber reden.
Ich will nur unseren Zuhörern nochmal genau sagen, wer das war. Ach so, man kann das ja auch hier gucken. Wo sind die beiden? Da sind die. Nadja Genik Tukshi, ja, also sie hat da so, jedenfalls hier auf dieser albanischen Website, da hat sie so ein weißes Kleid an und er im Smoking irgendwie und also er ist locker 25 Jahre älter als er oder so. Also es, ja, und es war so.
Das Lied war schlimm.
Das
fing es ja schon mal an.
Spanien 2018 am Klavier, so ein bisschen so.
Ja, und das war auch scheiße.
War das, ne?
Ja, und zum Glück ohne anfassen.
Ja.
Aber nicht weit weg.
Ja, nicht weit weg. Also der Beitrag war schon sehr übergriffig und deswegen hat man das dann irgendwie. Ja,
übergriffig für Augen und Ohren.
Genau. Das stimmt. Ja, und dann gibt es schon mal so erste Informationen über die Mutter aller Vorentscheide, nämlich das Melodiefestivalen in Schweden. Da gibt es wieder auch wieder diese vier Runden und ein sogenanntes Andra Chansen, wo sozusagen die Drittplatzierten aus den Vorrunden da nochmal antreten. Ich glaube, im Duell ist das, glaube ich, immer. Und dann das Finale in Stockholm. Also es findet statt in Linköping, Göteborg, Luleå, Malmö, Eskilstuna und in Stockholm. Und da sind auch wieder bekannte Namen dabei, jedenfalls aus der ESC-Welt bekannte Namen. Felix Sandmann, Robin Bengtsson, der 2017 angetreten ist für Schweden. Anna Bergendahl ist leider 2010 schon im Semi rausgeflogen. Die versucht es aber seit
letztem Jahr. Kann ich bis heute nicht verstehen.
Nee, ich auch nicht. Das ist tatsächlich auch ein ganz. Ich habe es neulich, glaube ich, auch wieder bei Good Morning Eurovision auf meinem Twitter-Account auch wieder gepostet.
War die mit den Knicklichtern, ne?
Ja, genau.
Vielleicht muss sie nochmal antreten, weil die noch Knicklichter übrig haben, weil das Finale nicht gebraucht wurde.
Ja, letztes Jahr ist sie das erste Mal, ich glaube, seit dieser Zeit irgendwie da im Melodiefestival nochmal angetreten und auch mit einem guten Song, aber ist dann da irgendwie auch nicht weitergekommen. Mariette versucht es auch schon relativ lange und Viktor Krohm kennen wir ja als vom letzten Jahr schon, der ist als Schwede in Estland angetreten und
will es jetzt nochmal daheim schaffen. Ne?
Und will es jetzt nochmal daheim schaffen. Ich glaube, er hat es auch, glaube ich, schon mal probiert bei Melodiefestivalen. Und das sind so jetzt die Namen, die mir jetzt so da ins Auge gefallen ist. Ganz interessant ist jetzt noch, dass unsere Kollegen vom ESC-Schnack eine kleine Mini-Folge produzieren aus, ich glaube, 5 Teile sind das. Und die werden zur zweiten Runde nach Göteborg mit der Fähre fahren und von dort mal berichten, weil sie das gerne auch mal vor Ort auch mal erleben möchten. Kann ich sehr gut verstehen. Also das steht auch noch mal so auf meiner Liste, da irgendwie vielleicht noch mal so nach Malmö oder so, jedenfalls was irgendwo auch ein bisschen in der Nähe ist, noch mal so zu begucken. Und die werden davon berichten. Also könnt ihr mal beim ESC-Schnack, da gibt es auch schon die erste Folge dazu. Und da gibt es eine kleine Mini-Folge zum Thema Melodiefestivalen in Schweden 2020. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, dass Frankreich eine kleine Kehrtwende macht. Die hatten ja dieses sehr erfolgreiche Destination Eurovision, oder ich sag mal relativ erfolgreiche Destination Eurovision nach 2 Jahren jetzt wieder eingestellt und die kehren jetzt wieder zurück zur internen Auswahl. Und ja, das geht wohl ein bisschen auch einher, weil da wohl auch der Delegationsleiter jetzt irgendwie ausgewechselt wurde. Und ich sage jetzt mal relativ, weil natürlich ich habe diese beiden Abläufe, also das war immer auch eine Vorrunde mit einem Finale in beiden Jahren. Und daraus sind ja dann Madame Monsieur und Bilal Hassani entstanden. Allerdings, wenn man das Ergebnis natürlich aus dieser Auswahl sieht mit 13. Platz und 16. Platz, da muss man natürlich sagen, okay, aus Sicht der Franzosen ist es dann vielleicht nicht unbedingt sehr erfolgreich, aber jedenfalls war die Line-Up.
Wobei sie immer relativ gehypt da rauskam, muss man sagen.
Ja, und man muss zumindest sagen, dass mindestens, wenn man sich die beiden Finals anguckt, wirklich auch sehr gute Songs letztendlich in der Endrunde waren. Also da waren gut die Hälfte jeweils richtig gut. Also ich hätte tatsächlich dieses Jahr gerne lieber die Simone irgendwie auch gesehen, die da Zweite geworden ist mit einem, ja, ganz leisen, mit einer ganz leisen Ballade, aber wirklich auch, ja, schon sehr emotional. Ja, und Bilal Hassani hat natürlich so durch seinen YouTube-Kanal und so weiter auch seine Unterstützer sehr gut mobilisieren können. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich dann schade, aber es kann natürlich auch sein, dass sich vielleicht jetzt auch Künstler und Songs eingereicht wurden beim französischen Fernsehen, die vielleicht nicht unbedingt dann so ja, im Grunde so ein Vorentscheid da irgendwie hätten tragen können. Also wir werden jetzt mal gucken, vielleicht, also aus Frankreich kommt ja in den letzten Jahren immer ganz gute Sachen. Also insofern gucken wir da mal, ne?
Ja.
Ja, und was ist in Deutschland?
Sie nehmen teil.
Sie nehmen teil, ja genau. Ich habe ja einen Post irgendwie, der war ja auch eher ein bisschen lustig gemeint. Habe da so die einschlägigen Verantwortlichen mal angefragt, ob Deutschland eigentlich überhaupt teilnimmt. Ich würde mich ja beim ESC nicht so auskennen, aber ob Deutschland daran teilnimmt. Eurovision.de, die natürlich sehr pflichtbewusst sind und erstmal vielen Dank dafür, die haben sich natürlich gleich gemeldet und haben gesagt, ja, Deutschland nimmt am Eurovision Song Contest 2020 teil. Super, ganz, ganz große Klasse für die Informationen. Aber wir würden natürlich ganz gerne jetzt auch mal ein bisschen mehr hören. Und lassen uns jetzt mal auf den Januar vertrösten, ne? Also mehr kann man da, glaube ich, auch im Moment nicht dazu sagen.
Wir sind,
ne,
komplett auf dem Stand vom letzten Mal.
Das stimmt.
Und das war auch stimmt. Schon kein Stand. Und von daher, ja, nichts Neues. Fertig.
Nichts Neues.
Also, können wir jetzt alles nochmal wiederholen, aber warum?
Ja, ESC Kompakt war noch so verzweifelt und haben dann irgendwie die Antwort von Eurovision.de, Deutschland nimmt am ESC teil, als Breaking News dann irgendwie noch verlinkt.
Ja, aber auch spaßeshalber,
ja, ja,
das
klar,
muss man ihnen zugute halten.
Na klar,
ja, ja,
man, na klar.
Ja, ja, gut, du sagst natürlich, aber heutzutage in der Medienwelt, in anderen Themen, wäre das wahrscheinlich auch ohne Spaß so rausgehauen worden.
Ja, 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 das ist ja schon.
Wollen wir den Kollegen nichts unterstellen, das,
ja,
war schon Spaß, spaßhaft gemeint.
Ich glaube, auch die Kollegen von ESC Kompakt werden sicherlich schon einige Telefonate mit der Pressestelle des NDR, ja, geführt, genau, haben und werden wahrscheinlich auch immer wieder die gleichen Antworten bekommen haben. Und das ist halt, also ich habe tatsächlich nur so ein bisschen Sorge. Also wenn wir jetzt zurückblicken würden auf 10, 15 Jahre, wo wir meistens, sagen wir mal, in der Top 10 dabei sind, dann würde ich jetzt sagen, ja komm, lass sie mal in Ruhe im Hintergrund mal vor sich hin arbeiten und so weiter. Aber es ist eben halt leider andersrum. Und man befürchtet, dass es nicht so gut wird. Aber wir lassen uns auch hier gerne eines Besseren überraschen und gucken dann mal. Ich hoffe ganz inständig, dass wir im Januar mehr wissen und dass wir hoffentlich, also kurz bevor wir nach Rotterdam aufbrechen, dass wir da mehr wissen. Das können wir euch, glaube ich, versprechen.
Auch da, naja, gut.
Ja, du hattest das schon angekündigt. Wir haben noch, wir haben wieder unsere Seite ESC Live auf escgreenroom.de schon wieder zum Leben erweckt. Wir haben dort schon diverse Termine von Vorentscheidungen aufgelistet und jeweils, wenn sie dann anstehen, dann werden wir auch aktuell den Livestream mit dazugeben. Und da könnt ihr euch dann schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten. Also wenn ich jetzt mal so auf den Januar gucke, da ist Norwegen jetzt schon dran. Die machen ja diesmal einen sehr langen Vorlauf, ähnlich der Schweden. Und Tschechien ist unter anderem auch noch mal am 25. Juni auch mit einem Finale dran. Und wie gesagt, und wenn da noch Sachen dazukommen, werden wir das immer aktualisieren. Und da könnt ihr dann, da braucht ihr also nicht krampfhaft im Internet irgendwie nach Livestreams zu suchen. Oder wenn ihr auch,
Sascha für euch.
Das mache ich für euch und auch gerne Mails oder per DM oder so mir sonst Alternativlinks auch gerne schicken. Es gibt dann manchmal auch Leute, die entweder privat oder es gibt dann auch manchmal doch noch direkt einen Livestream bei YouTube. Also zum Beispiel die Ukrainer machen das ganz gut, die machen das einfach über YouTube und dann kann man das sich ganz einfach da reinklicken und kann sich die Show dann da auch angucken. Und manche machen das so ein bisschen privat und das geben wir dann da natürlich auch auf der Seite dazu. Und wenn man ein bisschen weiter runter klickt, dann sind auch vergangene Shows, kann man sich auch noch mal im Nachhinein angucken. So zum Beispiel auch den Junior Eurovision, wenn euch das noch mal interessiert, dann könnt ihr euch
Spoiler,
das
Spoiler, macht es nicht.
Dann, genau, dann könnt ihr euch das dann eben halt auch noch mal angucken. Ja, dann sind wir fast am Ende der Folge. Was sonst noch wichtig war, ich hätte jetzt noch eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist. Ich habe im Sommer davon erzählt, dass es die UNESCON gab in Hannover. Das, also der große Schwerpunkt war eigentlich eine große Gala mit Orchester und diversen ehemaligen ESC-Teilnehmern. Das hat Irving Wolter organisiert, besser bekannt auch als Dr. Eurovision. Und der möchte das natürlich jetzt jährlich auch fortführen. Und für die Saison UNESCON 2020 hat er jetzt zu einer Crowdfunding-Kampagne aufgerufen. Da kann man diese Veranstaltung in unterschiedlichster Weise ausnutzen. Entweder man gibt halt ein paar Euros, wenn man das unterstützen möchte, oder kann auch schon sich vorweg schon sogar Tickets für die Veranstaltung klicken. Also entweder nur für die Gala oder auch fürs Meet and Greet. Es gibt so ein Dinner, ist da wieder vorgesehen. Und diese Crowdfunding-Kampagne, die geht noch bis zum 1. Februar 2020, 23.59 Uhr. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Und geplant ist diese Veranstaltung in 2020 an dem Wochenende 4. bis 6. September 2020. Das könnt ihr euch dann schon mal in den Kalender eintragen. Und ja, würde mich freuen, wenn da von euch auch der ein oder andere das Event mit unterstützt und vielleicht auch im nächsten Jahr in Hannover dabei ist. Das ist auch immer so ein bisschen so ein kleines Familientreffen. Man trifft immer alte Bekannte und auch neue, die sich auch genauso für den ESC begeistern können wie man selber. Und das wurde in diesem Jahr wurde das auch von Dr. Eurovision, aber auch von Alina Stiegler und Stefan Spiegel auch moderiert. Das war wirklich eine sehr schöne, runde Geschichte. Irving macht ja so in loser Folge bei Facebook immer so eine Dr. Eurovision Show. Das ist meistens am Sonntag gegen 11. Wenn ihr ihn da über Facebook folgt, dann werdet ihr da auch immer darüber informiert, wann er das macht. Und da hat er schon auch angekündigt, nachdem die erste Veranstaltung irgendwie halt stattgefunden hat, haben sich tatsächlich auch schon mehrere Künstler bei ihm gemeldet, die auch gesagt haben, Mensch, da hätte ich auch Lust, mal daran teilzunehmen, weil es natürlich ganz nett ist, irgendwie nochmal seinen Song auf die Bühne zu bringen in Begleitung eines Orchesters. Das ist natürlich wirklich eine feine Sache. Und ja, klickt euch da gerne mal rein. In den Shownotes werde ich das nochmal verlinken und würde mich freuen, wenn ihr einen guten Freund dieses Podcastes einmal unterstützen würdet. Sehr nett.
Ja, ich auch. Drücke ich auch die Daumen, weil ich konnte es ja dieses Jahr nicht einrichten, dahin zu gehen. Ich war ja im Urlaub und du hast so viel Gutes erzählt, unter anderem hier auch in unserer ersten gemeinsamen Folge, dass ich da das nächste Mal auch dabei sein will. Ja,
sehr schön. Super. Klasse. Ja, wir machen jetzt mal einen kleinen Ausblick auf das Jahr oder vielleicht mal einen kleinen Rückblick nochmal auf das Jahr 2019. Was war denn für dich da so?
Ganz schön lang.
Ja, was war denn für dich so das Highlight, vielleicht mal so aus der Sicht des ESC irgendwie das Jahr 2019?
Eigentlich das, was ich vorhin erwähnt hatte, als wir schon über Duncan Lawrence, über die Konzerte geredet haben, dass da einer gewonnen hat, der wirklich ein richtig guter Musiker ist, richtig guter Sänger und auch ein Lied, was mir richtig gut gefällt. Also ich mache ja immer so diese Jahreslisten, Songs des Jahres, Alben des Jahres und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, Arcade ist meine Nummer 1 Song des Jahres. Und das passiert eigentlich nie mit ESC-Songs. Dieses Jahr ist es passiert. Von daher ist zwar eine langweilige Antwort zu sagen, der Gewinner war mein Highlight, aber in diesem Fall ist es einfach so.
Ja, ging mir aber auch so. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, nachdem ich dann auch auf dem Konzert war, habe ich Arcade tatsächlich auch noch mal wieder des Öfteren mir noch mal angehört. Und das ist schon auch ein ganz, ganz besonderer Song, ja, muss ich sagen. Ja, mich hat natürlich, mein Highlight war natürlich dieses Jahr tatsächlich die Reise nach Israel, wo ich tatsächlich auch, ja, wie so ein typischer Tagesschau Gucker irgendwie dann natürlich so, kann man da hinfahren und da ist ja immer Krieg, weil sie so irgendwie in dem Gedanken und es hat sich gelohnt, dass ich da hingefahren bin, weil es halt nicht mal so dieses typische, ach ja, es findet jetzt in den Niederlanden, in Dänemark oder sonst wo oder in Schweden irgendwie halt statt, sondern das war schon, erstmal war es schön warm, das ist natürlich dann auch immer klasse, man braucht nicht so wahnsinnig viel mitnehmen, braucht sich nicht irgendwie um eine Winterjacke oder so zu kümmern. Aber es war halt einfach auch ganz tolles Land. Ich freue mich eigentlich in Zukunft auch ein bisschen mehr noch auf solche Länder. Also so Länder vielleicht auch mal wie Moldawien oder Georgien oder Armenien hat ja eigentlich auch immer ganz gute Songs. Und das würde mich natürlich auch mal tatsächlich interessieren, mehr in solche Länder auch tatsächlich zu reisen. Und das war tatsächlich so ein bisschen so mein Highlight. Also neben dem ESC auch so ein bisschen, klar, man sitzt dann auch viel in der Halle. Da ist es dann auch egal, ob man dann irgendwie in Duisburg oder irgendwo in Tel Aviv irgendwie halt sitzt. Aber man hat dann schon ja auch so seine Day-Offs und so. Und wo man dann eben halt auch ein bisschen mal so Jerusalem mal bereist und so. Und das ist schon irgendwie ganz groß. Ich habe dann tatsächlich auch dieses flirrende Event irgendwie bin ich dann tatsächlich auch mal zu dieser Gedenkstätte Yad Vashem auch noch mal dann gefahren und habe mir da auch, wie gesagt, da die ganzen Ausstellungen und so weiter auch angeguckt. Also was ja auch so mit unserer Geschichte und so weiter auch sehr eng zusammenhängt und das waren schon so Highlights und wenn ich das manchmal so Monate später drauf zurückdenke, so, ach, du warst ja auch noch in Israel dieses Jahr, so Wahnsinn irgendwie und ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt jetzt der große Reiser und eher so eine Couch-Potato und da mal irgendwie da so den Weg hinzufahren, hinzufliegen und sich das mal da so aus der nächsten Nähe anzugucken und so, das ist schon klasse und wie gesagt, und wenn ich so in der Tagesschau jetzt irgendwie sowas sehe und jetzt war ja neulich, glaube ich, war ja auch noch mal wieder so ein heftiger Schlagabtausch zwischen Palästinensern und Israelis und das guckt man sich natürlich da auch ganz gespannt dann irgendwie an, weil das tatsächlich im Mai ja auch schon mal so eine Auseinandersetzung war, kurz vor dem ESC und das ist schon, also man kann es anders einordnen, das wollte ich damit sagen, das war irgendwie ganz, ganz gut so, ja. Und ja, und natürlich schön ist natürlich, dass du jetzt zu dem Podcast hier zugestoßen bist, nachdem Dennis hier ja aufgehört hatte und finde, das passt hier auch irgendwie super gut. Insofern, da freue ich mich noch auf viele Staffeln mit dir.
Oh ja, auf jeden Fall. Erstmal schauen, was diese Saison jetzt so bringt, da genau. Bin ich schon sehr gespannt drauf, ja.
Ja, und in 2020 haben wir natürlich vor, dort auch hinzufahren und uns das irgendwie halt anzugucken. Und da sind wir ja auch noch in der Planung und da schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ne?
Pläne haben wir bestimmt viele.
Also, ja.
Da wird uns nicht langweilig.
Ja, es steht ja noch ein bisschen, Eurovision in Konzert irgendwie bevor, ne? Also, oder auf dem Plan, das werden wir uns da, ich habe mir schon vorgenommen, ich werde da wahrscheinlich ein bisschen verlängern auf den, bis zum Montag oder so, da werde ich mir, glaube ich, dann Rotterdam schon mal ein bisschen angucken nach dem Eurovision in Konzert und ja, und vielleicht fahren wir ja irgendwie im Februar oder März noch irgendwie nach Berlin oder sonst wohin, wo vielleicht noch irgendwie ein deutscher Vorentscheid stattfindet. Das wissen wir ja auch noch nicht so ganz.
Wahrscheinlich findet der statt und dann merken sie, dass sie keinen Bescheid gesagt haben.
Ja, genau. Genau. Das ist komisch, die Karten verkaufen sich gar nicht. Also, ja. Das ist seltsam. Naja, das ist dann so. Ja, haben wir sonst noch was, was wichtig ist, was noch zu erzählen wäre?
Nö, ich glaube, jetzt haben wir lang genug erzählt dafür, dass noch nicht viel passiert ist.
Sind wir schon wieder bei über 2 Stunden, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Lohnt sich das, eine Folge zu machen? Ja, wir sammeln mal zusammen, was geht. Und dann ist es doch wieder 2 Stunden geworden.
Ja, ja. Ich glaube, wenn wir mal irgendwie jetzt einen Monat mal aussetzen würden, dann würden wir, glaube ich, 4 Stunden machen, weil wir das dann irgendwie alles nochmal wieder aufholen müssen.
Und stell dir mal vor, es gäbe wirklich News, um Gottes
Willen. Ja, furchtbar. Ja, dann noch einen kurzen Hinweisblock. Also alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social Media Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen beim Apple Podcast und oder auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns ab sofort einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen unter der Nummer 04101 854 7955. Das findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website. Und wir möchten euch natürlich auch noch auf die Podcasts der KollegInnen des DDPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcast der Welt. Hört einfach mal rein. Den Link gibt es auf unserer Website auf escgreenroom.de. Ja, das müssen wir ja ein bisschen zweigeteilt. Also für die Leute, die uns jetzt gleich nach Erscheinen schon hören, denen wünschen wir natürlich schon schöne Weihnachten und dann den anderen einen guten Rutsch. Und wie gesagt, die es dann später im Januar hören, dann hoffentlich seid ihr gut ins neue Jahr 2020 reingekommen. Sonja, ich wünsche dir auch schöne Weihnachten und
das wünsche ich dir auch.
Komm gut ins neue Jahr und dann hören wir wieder mehr im Januar. Also.
Sind wir gespannt, was uns das neue Jahr so bringt.
Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.